Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dicht am Fisch Podcast. Ich bin wie immer Christoph und ich heiße euch herzlich willkommen hier zur ersten Folge nach der Sommerpause. Die Sommerpause habe ich mir natürlich nur ausgedacht, um zu verschleiern, dass ich im Sommer faul war und lieber angeln gegangen bin, anstatt mich um den Podcast zu kümmern. Ihr kennt die Spielchen ja langsam mit mir. Ich habe euch versprochen, dieses Jahr sind noch ein paar Sachen in der Pipeline und die kommen jetzt auch nach und nach. In dieser Episode habe ich einen Gast, den ihr euch gewünscht habt, ohne es zu wissen. Und zwar war eine meiner allerersten Folgen vor 5 Jahren oder so mit Thomas Kleefoth, dem Fischereibiologen. Und da gab es extrem gutes Feedback drauf. Und deswegen habe ich heute für euch eine Folge mit meinem Freund Marco Frese, Dr. Marco Frese, Fischereibiologe beim Thünen-Institut für Fischereiökologie in Bremerhaven. Marco ist nicht nur ein passionierter und sehr, sehr guter Angler, sondern kennt sich auch mehr als gut mit Fischerei, Fischen und der Biologie drumherum aus. Marco und ich haben diesen Podcast zum ersten Mal vor ca. 2 Jahren aufgenommen. Leider konnten wir die damalige Aufnahme nicht nutzen. Aber im Februar 2025 haben wir es endlich geschafft, die finale Fassung aufzunehmen. Wenn ihr wissenschaftlich fundierte Fakten und Infos zu Themen wie Wanderfischen, wie der Meerforelle oder dem Lachs haben wollt, wenn ihr eine Einschätzung haben wollt, wie schlau und vertretbar es eigentlich ist, auf Aale zu angeln, wenn ihr wissen wollt, ob man guten Gewissens Thunfisch oder Fischstäbchen kaufen kann oder ob Live-Technologie von Echoloten der Untergang der Fischbestände bedeutet, dann solltet ihr euch unbedingt diese Episode anhören und erfahren, ob Marco eventuell auch irgendwann das Urmel aus dem Eis finden wird. Wir haben es übrigens jetzt das erste Mal geschafft, die 2 Stunden Schallgrenze zu knacken. Ich glaube, das ist aber auch nicht schlimm. Hört es euch an, bildet euch selbst ein Urteil und lasst gerne Feedback da. Bei Spotify kann man jetzt ja auch Kommentare schreiben. Die gucke ich mir sogar an. Also schreibt da gerne mal drunter, was ihr so meint. Also jetzt viel Spaß in den nächsten 2 Stunden mit Marco und mir. Hallo Marco, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Christoph, schön, dass ich da sein kann.
Endlich haben wir es geschafft. Nach 3 Jahren, ich glaube 3 Jahre planen wir diesen Podcast aufzunehmen schon. Nee, 2, aber auf jeden Fall. Ne?
Ja, wir haben es ja tatsächlich auch schon einmal quasi geschafft, aber das war dann irgendwie, hat alles nicht so gut funktioniert, wie wir uns das großen Seereise und irgendwie hat das nicht gut funktioniert an dem Tag.
Du warst mit deiner Performance nicht, ich fand deine Performance gut, aber heute wirst du heftiger performen, habe ich gehört.
Ja, ich hoffe auch.
Marco, lass uns kurz mit dir starten und dich als Person mal vorstellen. Also als Privat-Marco einmal und als Wissenschafts-Marco. Und das geht ja auch oft Hand in Hand und überschneidet sich. Deswegen lass uns kurz die Outline machen, warum du hier sitzt. Das ist, weil du Fischereibiologe bist, leidenschaftlicher Angler bist, viel Wissen von Fischen und der Natur drumherum hast und die Folge von unserem gemeinsamen Freund Thomas Kleefoth damals hast du ja auch gehört, die kam oder kommt immer noch extrem gut an und ich finde es wichtig, der Wissenschaft immer Raum zu geben, in diesem Podcast auch, und dass viele Fragen im Raum stehen, die die Wissenschaft am besten beantworten kann. Ich glaube, das werden viele unterstreichen. Ich glaube, das wird vielen unter den Nägeln brennen, was wir heute besprechen. Aber es gibt auch Themen, die dir unter den Nägeln brennen. Die werden wir ansprechen. Das finde ich auch gut und wichtig. Oder die aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht zu wenig Gehör finden oder nicht in dem Umfang Gehör finden können, den wir hier bieten können. Also erstmal, Marco, du bist Ende 30, Anfang 40.
Bin 43, hat mein Sohn mich neulich dran erinnert. Ja, ich bin 43 Jahre alt. Also Vater von 2 Kindern, einem 8-jährigen Jungen und einem 4-jährigen Mädchen. Verheiratet, glücklich verheiratet und ja, wie schon gesagt, Familienvater. Ich bin, wie du sagtest, Fischereibiologe. Also ich habe Meeresbiologie studiert, beziehungsweise Fischereibiologie, Meereschemie, Zoologie waren meine Fächer damals noch als Diplombiologe. Habe dann angefangen als Fischereibiologe zu arbeiten und parallel dazu auch meine Doktorarbeit geschrieben und mich damit eigentlich seit meinem beruflichen Einstieg vor 14 Jahren mittlerweile fast mit Wanderfischen auseinandergesetzt. Also das war von Anfang an immer interessant, aber auch ein bisschen Mittel zum Zweck sozusagen, weil ich mich auf einen Job beworben habe und da ging es halt hauptsächlich um die Datenerhebung für Aale. Und ja, seitdem beschäftige ich mich hauptberuflich mit Fischen.
Mit Aale. Mit Aalefische.
Genau.
Würdest du sagen, dass du ein angelnder Fischereibiologe bist oder ein Angler bist, der Fischereibiologe ist?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil das so ein bisschen miteinander verflochten ist. Also mein Interesse an dem Thema hängt ganz klar mit meinen Erfahrungen als Angler, auch als angelndes Kind und so zusammen. Mhm. Also ich habe schon, wie viele es auch von sich sagen, als kleiner Junge die Steine umgedreht und mich für meine Umwelt interessiert. Mhm. Und das Angeln, also hat mich schon dazu gebracht, dass ich mehr darüber verstehen wollte, was eigentlich im und am Wasser passiert. Mhm. Genau. Und deswegen kann ich schon klar sagen, ich bin wahrscheinlich angelnder Biologe. Ich sehe das mal so ein bisschen als einen Spaziergang durch die Welt mit einer Angelrute in der Hand. So.
Also ja, finde ich gut.
Ne, wenn man und draußen ist auf einem Boot oder mit einer Angel am Teich oder am Fluss, dann ist das Fangen vielleicht oft zweitrangig, sondern es geht eigentlich um eine Beschäftigung und so einen meditativen Spirit bei dem, was man irgendwie erforscht.
So ja, mit dem Thema, ne? Das ist genauso. Ich angel ja sehr viel mit Thomas Kleefoth und ich finde es immer sehr witzig, wie er dann so plötzlich so eine Schieblehre aus der Tasche holt und dann einen Zahnabstand von irgendeinem Zander misst und sagt so, oh krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ja, okay, Thomas. Und dann trägt er das gleich in irgendeine Excel-Tabelle mit dem Handy ein und so. Ich finde es cool. Also das ist ja sehr schön. Lass uns mal kurz bei dem Fischereibiologen bleiben. Du bist angestellt beim Thünen-Institut. Was macht das Thünen-Institut?
Das Thünen-Institut ist im Prinzip eine übergeordnete Institution. Das ist die Bundesforschung, also eine Forschungsinstitution der Bundesrepublik. Und hat insgesamt, ich meine, 15 Fachinstitute, die sich mit verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Mhm. Also man spricht von der Ressortforschung und jetzt grob gesagt für Außenstehende würde ich immer sagen, dieses Wälder, Felder, Meere. Also es sind Ressourcen, die erforscht und mit ja im Auge behalten werden, um Politikberatung zu machen. Das ist so ein zentrales Thema. Und im Rahmen dessen gibt es eben auch 3 Institute, die sich mit Meeresforschung oder Fischereiforschung auseinandersetzen. Das ist das Institut für Ostseefischerei in Rostock. Mhm. Und das sind die beiden Institute für Seefischerei und Fischereiökologie in Bremerhaven. Mhm. Ich bin am Institut für Fischereiökologie unter einem Dach mit dem Seefischereiinstitut. Das heißt, wir sind da ziemlich durchmischt. Aber unsere Aufgaben sind halt ziemlich vielseitig. Wenn man sich jetzt auf unser Institut besinnt sozusagen, dann sind das von Aquakulturforschung, also wie kann man zum Beispiel Fischmehl substituieren in dem Futter für gezüchtete Fische, wie kann man die Tiergerechtheit verbessern, auch in der Fischzucht, nicht nur bei jetzt Schweinen, Hühnchen und Rindern, aber genau solche Sachen oder die das Monitoring und das Umweltmonitoring in der Ostsee und der Nordsee, also wie viele chemische oder chemische Verschmutzung gibt es, sind unsere Lebensmittel unter Umständen beeinflusst durch Radioaktivität, ist auch ein Thema bei uns im Institut, während das Institut für Seefischerei sich hauptsächlich mit der grundsätzlichen Fischereibiologie auseinandersetzt, also welche Daten werden erhoben oder müssen erhoben werden, um ein gutes Verständnis unserer Fischbestände zu haben.
Ja, verstanden.
Ja, das sind so die Aufgaben. Aber es gibt eben auch das Institut für Forstökologie oder Forstgenetik, also sprich dieses Wälder, Felder, Meere sind die 3 Aspekte.
Der Claim auch vom Thünen-Institut.
Genau.
Eine Sache müssen wir, glaube ich, nochmal wichtigerweise unterstreichen, weil das viele nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder verwechseln. Ihr macht nicht die Gesetze, sondern ihr seid beratend dazu da, aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen, so ist die Lage und die Entscheidung treffen dann Politikerinnen und Politiker. Genauso wie es überall in der Bundesrepublik ist, die Wissenschaft steht beratend zur Seite und sind nicht diejenigen, die sagen, du darfst jetzt aber nur noch 2 Dorsche totschlagen am Tag.
Nee, genau. Wir versuchen, die Grundlage zu schaffen über Wissenschaft, auf Basis derer die Entscheidung getroffen wird. Und da gerade bei der Fischerei ist es sehr wichtig zu erwähnen, dass es halt diese gemeinsame Fischereipolitik der Europäischen Union gibt. Wenn man jetzt einen Heringsbestand oder einen Makrelenbestand hat, der in der Ostsee oder Nordsee unterwegs ist, dann ist es ja nicht deutsch. Ja. Irgendwie, sondern die gehen halt über Grenzen hinweg und es wäre ja blöd, wenn jeder seine eigene Bestandseinschätzung macht. Deswegen sitzt man halt zusammen, entscheidet, welche Daten erhoben werden müssen, damit man eine gute Idee über den Bestand bekommt. Und dann gibt es Expertengremien, die international besetzt sind innerhalb der EU und die schreiben am Ende jedes Jahr einen Bericht zu einer bestimmten Fischart und schreiben auf, so sieht's aus, so sind die Zahlen. So bewerten wir das und das sind unsere Empfehlungen für die Politik. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Politik auch den Weg geht, den die Wissenschaft vorschlägt.
Kannst du dich an einen Beschluss der letzten Jahrzehnte erinnern, wo die Politik gegen die Empfehlung der Wissenschaft gehandelt hat? Oder darfst du es ausfließen? Du guckst gerade so, als hättest du da was, du musst dir auf die Zunge beißen gerade. Musste ich auch nicht zu äußern.
Nee, also gegen ist vielleicht auch nicht richtig, aber es ist häufig so, dass die Politik nicht gänzlich der Empfehlung der Wissenschaft folgt. Ganz prominentes Beispiel wäre, dass die Wissenschaft lange Zeit zum Beispiel darauf hingewiesen hat, dass der Dorschbestand in der Ostsee in keinem guten Zustand ist und man halt Einschränkungen der Fischerei empfohlen hat, den ja in der Form nicht Folge geleistet wurde, sondern es hieß dann, ja gut, dann empfehlen wir mal eine Einschränkung, die nicht ganz so stark ist, wie die Wissenschaft empfiehlt. Mhm. Muss man aber sagen, die Wissenschaft versucht ja auf Grundlage von Modellen zum Beispiel, also macht Vorhersagen und sagt dann, wie viel man im Prinzip abschöpfen dürfte, damit man noch nachhaltig agiert.
Ja.
So. Und dann sagen die, man müsste jetzt die Fischerei vom letzten Jahr zum Beispiel um so viel Prozent einschränken, damit man immer noch einen gesunden Bestand behalten kann. Dann sagt man, sagt die Politik vielleicht häufig, naja, nimm mir die Hälfte oder so.
Ja,
also
das
ist dann irgendwie.
Da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Also wir haben theoretisch wir beide so viel zu besprechen, dass ich immer switchen werde zwischen Marco der Angler und Marco der Wissenschaftler und wir die Themen auch so strukturieren, dass es überall immer wieder mal kleines Hin- und Herspringen gibt, aber ich versuche der Sache trotzdem einen roten Faden zu geben. Jetzt würde ich gerne wieder zum Angler Marco springen, zum Intro. Mhm. Du bist hauptsächlich, also wir kennen uns ja auch schon länger und angeln auch zusammen und so, deswegen bist du so Prototyp Raubfischangler, Spinnfischer und Fliegenfischer. Bist über Instagram auch dafür bekannt, wenn du deine Verwandtschaft in den USA besuchst, in Florida, uns alle neidisch zu machen und irgendwelche, ich erinnere mich an so geile Drohnenaufnahmen, wie du vom Ufer große Fliegen wirfst und dann, glaube ich, Snooks gefangen hast mit so Live-Bissen und so. Und es ist schon so, dass ich dann immer da denke, so, boah, Marco, ey. Geil. Wo ist deine Leidenschaft? Beim Fliegenfischen, beim Spinnfischen oder die Kombination aus beiden?
Das ist auch wieder schwierig zu beantworten. Also ich mag beides. Ich bin nie ein Vollblutfliegenfischer gewesen, glaube ich. Also das haben von mir einige Leute gedacht. Aber ich habe irgendwann mal die Leidenschaft fürs Fliegenfischen entdeckt beim Hechtangeln. Weil ich dann das Gefühl hatte, ich lerne ein Hobby neu. Also ich habe mich dann auch wieder über ganz kleine Fische gefreut und so. Das war einfach so. Ich bin kein Purist. Ich muss mich nicht irgendwie einer Sache komplett verschreiben. Ja. Und dementsprechend freue ich mich immer, wenn ich in meinem sehr breiten Hobby neue Aspekte lernen und entdecken kann. Insofern mache ich beides gerne und beides so, dass alles seine Zeit oder seinen Platz hat.
Ja. So. Bietet sich ja an.
Genau.
Hast du einen Lieblingsfisch, auf den du am liebsten angelst?
Auch das ist dann mit der gleichen Antwort quasi. Also alles hat so seinen Moment. Also ich mag sowohl auf Snooks in knietiefem Wasser irgendwie angeln oder auf Tarpons auf Sicht, genauso wie ich ab und zu gerne mit einem hochmodernen, ausgestatteten Boot einen Zander pelagisch anangel oder mit großen Ködern versuche, einen Hecht zu fangen oder einen Wolfsbarsch, den ich gerne essen möchte. Also da gibt's, ehrlich gesagt, gibt's keinen Lieblingsfisch, aber lange Zeit habe ich viel Zeit auf den Hecht investiert sozusagen. Okay. Das hat sich aber so ein bisschen relativiert. Ich glaube, hier in Deutschland ist es tatsächlich Hecht, Zander, Barsch. Er ist auch sehr gerne mal ein Zander und so weiter, deswegen angel ich auch gerne drauf. Ja.
Wenn du mehr Forelle angelst, Fliege oder Eisen? Oder Fliege oder Spinnrute?
Ich fange lieber mit der Fliege, aber angel häufiger mit der Spinnrute, weil ich immer das Gefühl habe, ich komme weiter oder bin vielseitiger unterwegs, was vielleicht nicht immer ganz richtig ist, weil ich sehe auch häufig Leute, die gar nicht weit werfen müssen und trotzdem besser fangen.
Genau, also das hat mich auch, glaube ich, jahrelang meine erste Meerforelle auf Fliege gekostet. Freddy hat mal zu mir gesagt, Christoph, wenn du mit Fliege jetzt endlich eine Meerforelle fangen willst, lass deine scheiß Spinnrute zu Hause. Nimm die gar nicht mit. Ich habe sie dann in meinem Auto gelassen und bin dann erst mit der Fliegenrute los und habe dann mal ganz oft gedacht so, ah nee, komm, ich nehme jetzt erstmal die Spinnrute und dann fange ich erstmal einen Fisch und entschneider mich und dann gucke ich mal, ne? Und so hat's dann nie geklappt und irgendwann habe ich dann einfach wirklich die Spinnrute für eine Dänemark-Tour zu Hause gelassen und habe dann nur Fliege gefischt und dann hat's auch geklappt.
Naja. Ja, das ist aber auch, glaube ich, ein gutes Beispiel. Wenn du in Dänemark unterwegs bist, da auch in diesen flacheren Fjorden und dann ist die Fliegenrute, glaube ich, auch Weapon of Choice, während ich, wenn ich in Rügen unterwegs bin oder auf Rügen unterwegs bin, dann würde ich wahrscheinlich eher die Spinnrute vorziehen.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Sag mal, hast du ein Lieblingsland zum Angeln? Also du bist auch für mich so jemand, der auch schon überall oder auf der Welt gefühlt geangelt hat. Salzwasser, warmes, kaltes, Süßwasser, überall. Hast du so ein Mekka, wo du sagst, oder hast du ein Land, wo du sagst, da macht's für dich persönlich am meisten Bock?
Nee, auch nicht. Also ich glaube, da gibt's auch, jedes Land hat seine Vorzüge und irgendwie tolle Dinge zu entdecken. Also ich mag schon natürliche Umgebung, wobei ich aber auch die künstlich gemachten Golfteiche in Florida teilweise gerne befische, weil es einfach Spaß macht und das so ein verrücktes Ökosystem ist. Und da große Fische zu fangen, ist auch was Besonderes, auch wenn das immer mit so einem Beigeschmack irgendwie ist. Aber nichtsdestotrotz, ich war in wirklich fast unangetasteten oder den letzten gesunden Korallenriffen in Indonesien unterwegs und habe da geangelt. was total toll war. Also in Westpapua, in der Nähe von Papua-Neuguinea, in Raja Ampat zum Beispiel haben wir geangelt. Und das war schon sehr beeindruckend, weil es wunderschön ist. Aber das bedeutet nicht, dass nicht auch das Angeln in der Elbe oder der Weser oder in Holland im Rheindelta Spaß machen kann. Also,
macht's ja.
Genau.
Also, da sind wir uns einig. Hast du einen Lieblingsköder, mit dem du angelst? Also wenn jetzt so diese Standardfrage, einsame Insel, da gibt's Süßwasser und Salzwasser. Welchen Köder nimmst du damit hin?
Oh, das ist auch schwierig. Ich glaube, ich würde irgendeinen, ja, wenn es da eine einsame Insel ist, ist es da kalt oder warm?
Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es warm.
Ja, ich würde wahrscheinlich einen Gummifisch mitnehmen, weil er so vielseitig ist. Aber okay. Ich angle lieber mit irgendwie Stickbaits oder Topwaterködern.
Weil also Hardbaits eher.
Ja.
Ja. Das kannst du auch gut. Ich kann mich an so eine schöne Aktion mit dir mal erinnern auf meinem Hausgewässer, wo du da noch nicht so richtig eingefischt warst und wir an der Stelle waren und hast du gesagt, so, ey, warte mal hier, ich habe so einen ganz kleinen Stickbait, den schmeiß ich da jetzt mal hin, da kannst du bestimmt einen Döbel an der Stelle mitfangen. Und hast du so mit so einem 5 cm großen Diver Stickbait, ich glaube, du weißt, welchen ich meine, den ich mir der auch gekauft habe, hast du dann so tatsächlich einen Döbel gefangen, glaube ich, oder zumindest Attacken gehabt an der Stelle, wo ich dachte so, hä, wieso, woher weiß er das, warum geht das? Da war ich beeindruckt, muss ich sagen. Das war für mich so, finde ich immer erfrischend, wenn Leute was machen und Leute an der Wand angeln, an ihren eigenen Gewässern, weil sie einfach was anders machen. Ist ja auch oft so, dass man als deutscher Angler irgendwo ins Ausland kommt und sich denkt so, hä, wo machen die denn das und das nicht? Wie kann es denn sein, dass die hier nicht fangen? Ich weiß nicht, ich habe auf Kreta geangelt, da war niemand in diesem Hafen und hat da geangelt und ich habe da Wolfsbarsch gefangen und Barracudas und so und dachte mir so, was, warum?
Wahrscheinlich konntest du nicht lesen, dass er Angeln verboten ist.
Nee, der gehörte tatsächlich zu einer Hotelanlage, aber selbst in der Hotelanlage waren über 1000 Leute. Also,
naja. Oh, crazy.
Egal, jetzt gehen wir nochmal zum Biologen, Marco. Du hast Biologie und Chemie, nee, was hast du gesagt? Hast du studiert? Nee, man studiert erstmal so Biologie und dann spezialisiert man sich, glaube ich. Ne? So.
Genau, ich glaube, das ist heute ein bisschen anders, weil mittlerweile die Studiengänge auf Master und Bachelor umgestellt sind. Also ich habe noch zu Diplomzeiten studiert, dann war das Grundstudium Biologie, da hast du dann auch Botanik und sowas mit dabei gehabt, Pflanzenphysiologie etc., also Chemie, Physik, alles Mögliche. Und wenn man sich dann davon befreit hat, sage ich mal, dann konnte man sich ein bisschen mehr spezialisieren. Also ich habe in Göttingen mein Grundstudium gemacht und bin dann nach Kiel gegangen, um Meeresbiologie zu studieren und habe dann in den Hauptfächern Fischereibiologie, Meereschemie und Zoologie gehabt. Also meine Prüfungsfächer.
Bist du auch fit in normaler Biologie?
Ja, das ist, also was ist normale Biologie?
Also ich, als Beispiel ist das so, ich habe mal irgendwann so ein krasses Tier gefunden, wo, also ein Insekt, wo ich dachte, wow, was ist das denn? Sah aus wie eine Mischung aus Fledermaus, Transformer, Alien und Riesenfliege. Und habe ich ein Foto von gemacht und habe das Thomas geschickt und habe gesagt, hier, frag mal deine Studenten, was das ist. So, und dann hat er gesagt, das ist eine irgendwas, was war eine Grille?
Maulwurfsgrille.
Ja, eine Maulwurfsgrille. Mhm. Krasses Tier, Alter. Hier an der Weser abends.
Die wurden lange Zeit als Wallerköder genommen. Ganz
Ach, echt?
Ja, ja.
Tatsächlich. Weißt du, was witzig ist? Na? Ich habe die an der Stelle gesehen, wo ganz viel große Welse sind.
Das ist wahrscheinlich Synchronizität. Zufall? Ja, wahrscheinlich schon. Aber okay. Klar, ich bin Biologe und habe dann auch im Grundstudium, wie gesagt, gelernt, auch Pflanzen anzusprechen mit einem Bestimmungsschlüssel oder auch Insekten. Aber ich bin da jetzt natürlich nicht so fit wie bei in der Fischfauna. Da kenne ich mich viel besser aus, weil ich mich viel mehr damit beschäftige. Aber als Biologe bist du erstmal Biologe. Und dann, wenn du spezialisiert bist, dann hast du eventuell nachher auch bestimmte Methoden in deiner Toolbox, für die du spezialisiert wurdest.
Ja. Logisch. Deswegen macht man es ja.
Genau.
Im Thüneninstitut, was machst du da den ganzen Tag? Also ich verarsche meine anderen Fischereibiologen-Freunde immer damit, dass eigentlich die zählen gefühlt immer Krebse. Machst du das auch den ganzen Tag, Krebse? Wie oft zählst du in der Woche Krebse?
Ich zähle keine Krebse. Ich habe tatsächlich mal als Student, als Hiwi, habe ich mal tatsächlich Krebse gezüchtet und gezählt, weil wir die als Futtermittel, also die Larven von Artemien, diese Urzeitkrebse, benutzt haben, um...
Aus dem Ipsheft habt ihr
die sozusagen, genau. Und ich musste für einen Doktoranden damals die Viecher pflegen und mit Algen füttern und so. Da hatte ich auch Krebse gezählt, aber heute zähle ich keine Krebse mehr. Also meine Aufgaben sind relativ vielseitig, deswegen ist der Job auch ganz cool. Das beinhaltet sowohl zu Fischereibetrieben zu fahren und meinetwegen Aale durchzumessen und zu zählen tatsächlich oder zu wiegen und diese Daten aufzunehmen, die wir brauchen und dann eben an die EU geben müssen. Aber ich beschäftige mich auch viel mit Kollegen von den Bundesländern, tausche mich aus oder versuche Daten einzugeben, die wir dann eben an woanders, also an andere Stellen, zu verpflichtend zu Berichten haben und dann schreibe ich auch Berichte oder Anfragen. Also wir machen Stellungnahmen für die Bundesregierung zum Beispiel teilweise. Mhm. Wir beschäftigen uns in unserer Arbeitsgruppe hauptsächlich, wie gesagt, mit Wanderfischen, also mit dem Aal, mit dem Lachs, mit der Meerforelle. Und ich bin auch mal auf einer Seereise mit im Laichgebiet der Aale, da in der Sargassosee zum Beispiel. Das ist alle 3 Jahre auch ein Thema.
Ja. Okay. Also kein Krebs erzählen. Was ich sehr erfrischend finde, ist, dass du trotzdem Viecher sagst.
Ja. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber,
das macht dich sehr sympathisch und nahbar.
Sollte ich vielleicht nicht sagen.
Das Thünen-Institut, zumindest der Part, an dem du arbeitest, ich ziehe dir oft oder ich hänge dir oft dieses Salzwasserschild um. Fälschlicherweise eigentlich, dadurch, dass du dich ja auch mit Wanderfischen befasst, die wandern ja auch ins Süßwasser ab. Und da würde ich jetzt gerne mit dir einmal hinkommen, und zwar zu deinem, ich glaube sogar Lieblingsfisch, beziehungsweise zu einem Fisch, den ich richtig kacke finde, aber auch nur, weil ich Angst vor Schlangen habe. Mhm. Ich betone das ja immer wieder in dem Podcast, dass ich sage, alle raus aus den Gewässern.
Nein.
Nee, der Aal fasziniert dich und du arbeitest sehr hart am Aal, sag ich mal, dicht am Aal. Der Aal hat einen nicht nur extrem faszinierenden und nicht bis zu Ende erforschten Lebenszyklus, sondern er hat auch ein Problem und er spielt eine wichtige Rolle. Und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Und vielleicht fangen wir mit dem Aalzustand des Aales oder des Aalbestandes in Deutschland an und fächern das Thema dann mal auf.
Ja, da muss ich dann aufpassen wahrscheinlich, dass ich nicht in einen endlosen Monolog irgendwie gleite, aber
ich bremse dich.
Gut, also das ist richtig. Ich werde dafür bezahlt, Daten zum Aal, aber auch zu, wie gesagt, anderen Wanderfischen zu erheben und zu verarbeiten, auch darüber zu schreiben und zu publizieren nach wissenschaftlichen Standards. Mhm. Ich würde auch dafür bezahlt werden, wenn es dem Aal nicht so schlecht ginge. Also sprich, mein Job ist es, im Rahmen des Datensammelprogramms der gemeinsamen Fischereipolitik Daten zu erheben, die dann genutzt werden, um den Bestandszustand zu bewerten.
Ja.
Und ich habe schon mal irgendwo gehört, dass Menschen dachten, wir Wissenschaftler bekommen mehr Forschungsgeld, wenn es einer Fischart nicht gut geht oder so. Also nach dem Motto, dann
müsst ihr mehr forschen.
Genau. Ja, klar. Das ist in unserem Fall überhaupt nicht so, weil wir über die gemeinsame Fischereipolitik, also dieses Datensammelprogramm, abgesichert sind. Also wir erheben die Daten im Sinne eines Monitorings und müssen sowieso jedes Jahr machen. Der europäische Aal ist, du hast eben gesagt, der Bestand in Deutschland. Mhm. Das Wichtigste zu wissen ist, es gibt nur einen Bestand weltweit von von dieser Art. Das macht man davon abhängig, dass die in ihrer Reproduktion nicht voneinander getrennt sind. Also während zum Beispiel Lachse in verschiedenen Flüssen in ihrem Fluss sich vermehren und einem bestimmten Fluss zugeordnet werden können und sich auch genetisch dann so ein bisschen unterscheiden, ist es bei Aalen nicht so. Also jeder Aal, egal wo er vorkommt, in Nordafrika, im Mittelmeer, in Spanien oder in Norwegen oder UK, also im Vereinigten Königreich, hat dieselbe Wahrscheinlichkeit theoretisch, sich mit einem anderen Tier aus derselben Art zu verpaaren.
Das heißt, ein Aal aus der Weser, wenn der abwandert erfolgreich, könnte sein, dass der mit einem, mal auf Tinder ein Match hat, auf dem Weg in die Sargassosee, mit einem Aal aus der Seine, dann haben die was miteinander und die Kinder schwimmen vielleicht nach Nordafrika.
Genau, weil man kann halt keine genetischen Unterschiede feststellen. Ja. Und der Aal ist insofern besonders, als dass er sich eben nur einmal fortpflanzt am Ende seines Lebens. Mhm. Und zwar nach einer 5 bis fast 10.000 Kilometer langen Wanderung. Mhm. Für die es nicht wissen, es gibt nur einen bekannten Laichort für den europäischen Aal, das ist die Sargassosee. Das ist ein großes Meeresgebiet. Wir haben von Westen nach Osten in einem fast 2.000 Kilometer großen Gebiet ganz kleine Larven dieser Art gefunden. Das ist der einzige Ort auf der Welt, wo man diese kleinen Larven findet. Mhm. Spannend zu wissen ist, es wurde aber noch nie ein Ei gefunden. Mhm. Es wurde auch noch kein erwachsenes Tier dort gefangen. Mhm. Muss ich aber auch vorstellen, es ist ein Riesengebiet und es ist fast 6000 Meter tief. Mhm. Das heißt, wenn man da mit einem Forschungsschiff unterwegs ist, dann ist das so die Nadel nach dem Heuhaufen. Genau. Mhm. Interessant ist aber, dass im selben Gebiet, aber auf der westlichen Seite, auch der amerikanische Aal laicht, der äußerlich kaum zu unterscheiden ist.
Okay.
Und jetzt kommt's, es gibt auch ein Überlappungsgebiet, wo man beide Larven findet und auch Hybriden. Also es kommt immer mal wieder vor, dass zum Beispiel ein, ich glaube, europäisches Aalweibchen sich mit einem amerikanischen Aalmännchen verpaart. Aber die erwachsenen Tiere findet man weder in Amerika noch in Europa, sondern nur oben in ich glaube, Grönland und Island.
Abgefahren. Mhm. Was ich nochmal sagen möchte, das wirst du nicht sagen, deswegen sage ich das. Ich finde es cool, wie läuft da gerade ein Fremder durch meinen Garten?
Ich glaube, der hat einfach Post reingeschmissen, ja.
Will ich ihm auch raten? Warte mal. Ich muss mal gucken, ob das Fahrrad meiner Tochter da noch steht. Erzähl mal schnell was zum Thema, wie aufgeregt du warst vor deiner Forschungsreise, deiner letzten. Weil ich weiß, dass das für dich eine Riesenrolle gespielt hat, dass du immer so gehofft hast, vielleicht finden wir das Ei. Vielleicht finden wir ein Ei. Also, dass dieses, ich lese gerade mit meiner Tochter das Urmel aus dem Eis zum dritten Mal oder so. Und da ist es ja auch so, dass Professor Tibaton immer so davon überzeugt war, dass es das Urmel gibt. Und dann hat er es irgendwann. Und ich wünsche dir nicht sehnlicher, Markus, dass du dieses Ei findest.
Naja, also tatsächlich ist es so, dass das Ei gar keine große Rolle spielt. Und das ist mehr so ein Nebenaspekt, den ich ganz spannend finde. Wenn man eben im Laichgebiet ist und das Ei finden würde, dann wäre es halt schon was Besonderes, weil es eben noch nie gefunden wurde. Aber das ist nicht der Grund, warum wir dorthin reisen mit dem Forschungsschiff. Der Grund, warum wir da hinreisen, ist im Prinzip das, was mit dem Aal momentan nicht in Ordnung ist, nämlich, dass die Zahlen der Jungfische, also des Nachwuchses, so massiv eingebrochen sind. Also man muss sich vorstellen, dass der gesamte Bestand momentan anhand der Anzahl von Glasaalen bewertet wird, die an der europäischen und nordafrikanischen Küste ankommen.
Findest du, das ist eine gute Methode oder sagst du einfach, es ist halt die einzige, was anderes bei uns nicht
übrig? Das ist eine gute und derzeit die einzige und wie gesagt, also es handelt sich bei Glasaalen im Prinzip um das Baby- oder Jungstadium von einem Aal, ohne Pigmente noch, deswegen heißt der Glasaal, die sind ja durchsichtig, viele haben die auch schon mal gesehen, aber für die, die es nicht kennen, die sind halt relativ klein, wiegen so zwischen einem Drittel und einem halben Gramm und sind halt das Lebensstadium, was bei uns in den Flussestuaren, also in den Deltas der Flüsse ankommen und dann versuchen eben in die Küsten und Binnengewässer einzuwandern, bevor sie dann ihr kontinentales Leben haben. Und die Zahlen dieser Glasaale an über 60 verschiedenen Stationen im ganzen Verbreitungsgebiet, die immer auf die gleiche Art und Weise quasi gemonitort werden, ist massiv runtergegangen seit Ende der 70er Jahren. Wenn man das, was heute ankommt, vergleicht mit dem Mittel zwischen den 60er und 70er Jahren, dann sind wir nur noch bei 1 bis 5%. Und deswegen sind wir eben in dieser Sargassosee unterwegs und gucken auch nach Larven, weil wir schauen wollen, ob dort genauso wenig Larven auch noch sind oder ob die Zahl der Larven nicht so doll abgenommen hat, um ausschließen zu können, dass es alleine an den Meeresströmungen liegt oder an der Veränderung des Futterregimes oder so, weil wenn es ozeanische Gründe hätte, dann würde quasi noch immer genug Larven da sein, aber nur die Glasaale wären weniger geworden. Ja, okay. Dann wüsste man, dass zwischen der Sargassosee und unserem Kontinentalrand irgendwas passiert ist. Das scheint nicht der Fall zu sein, weil auch die Larvendichte abgenommen hat. Und momentan ist eben die kontinuierliche Zahl der Glasaale, die irgendwo ankommt, das wichtigste Mittel, um zu bewerten, wie es dem Bestand geht, weil man eigentlich nicht genau weiß oder wissen kann, wie viele von den erwachsenen Aalen bei uns in den Flüssen, Seen und Küstenbereichen unterwegs sind. Man hat so eine grobe Vorstellung, aber wenn man den Nachwuchs anschaut, ist das schon ein ganz guter Indikator, wie sich der Bestand entwickelt. Mhm. Und wie gesagt, wir haben einen Einbruch von teilweise 99%, was massiv ist.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich glaube, wir kommen jetzt müssen relativ schnell an den Punkt kommen, der vielen Leuten, oder zwei Sachen. Erstmal müssen wir einmal noch ganz kurz ansprechen, weil es vielleicht auch nicht alle wissen, dass der Glasaal eine Delikatesse auch ist im asiatischen Raum. Das wurde früher immer so als Grund hergenommen. Die Aalmafia, die fängt die Glasaale vor der französischen Küste weg und das würde dafür sorgen, dass die Aale aussterben. Das wurde immer gerne so als Grund mit hingehalten, dass der Aal ausstirbt. Kann man das aus wissenschaftlicher Sicht unterschreiben oder würdest du sagen, das Problem liegt wo ganz anders?
Das kann man definitiv nicht so unterschreiben. Man muss sich dazu vorstellen, dass zum einen, es gibt zwar den Glasaal als Delikatesse auch in Spanien oder Portugal. Mhm. Das ist allerdings spielt keine große Rolle. Es sind nicht viele Glasaale, die für den direkten Konsum momentan verwertet werden, weil dadurch, dass der Glasaal so selten geworden ist und man den Aal in Gefangenschaft nicht nachzüchten kann, sind alle Aale für Besatz von Gewässern oder auch für direkten Konsum Wildfänge.
Ja.
Und weil die so selten sind, sind die wahnsinnig teuer. Also es gab Zeiten, da hat ein Kilo alleine in Europa 2000 Euro gekostet. Mhm. Und das sind dann, wie gesagt, so 3000 Stück in etwa. Wenn dieselben Aale dann nach Asien exportiert wurden, konnten die auf dem Schwarzmarkt bis zu 20.000 Dollar oder sowas erzielen. Mhm. Aber nicht unbedingt, weil die Asiaten die direkt essen wollen, sondern weil sie die eben auch als Besatzmaterial für Aalfarmen nehmen, um sie eben dann zu mästen, okay, und dann größer zu machen und dann dieses Unagi oder diesen Teriyaki gegrillten Aal zu machen, was eine große Delikatesse auch in Japan oder auch, mhm, in Hongkong, in China, überall sein kann. Interessant ist, dass in jedem Sushi-Restaurant, auch in den USA, Kanada oder auch hier, dieser Unagi-Aal, mhm, teilweise wieder zurückkommt. Also und seit 2011 ist es aber komplett verboten, europäische Aale nach Asien zu exportieren. Mhm. Und immer noch zeigen genetische Studien, dass, oder wenn man dieses Unagi als Produkt testet, dass immer noch ein kleiner Anteil europäischer Aale auf diesem Markt ist. Und das bedeutet, dass irgendwie Glasaale illegal dorthin kommen. Und jedes Jahr, auch Europol zum Beispiel, entdeckt jedes Jahr wieder illegale Ansammlung sozusagen, also irgendwelche Keller oder Hinterräume, wo Aale gehortet werden, um sie illegal zu exportieren.
Okay, das haben wir ja aber überall im Fischbilder-Business, nur für den Export ist natürlich wieder was anderes.
Ja, wobei hier geht's halt wirklich um ganz, ganz viel Geld. Man geht davon aus, dass dieser illegale Aalschmuggel einer der größten Wildlife-Crimes der Welt ist, also einer der größten Verbrechen im Wildtierhandel. Mhm. Und das ist ein riesengroßes Thema tatsächlich. Ob das der Grund ist, das wage ich zu bezweifeln, weil der Aal hat simultan ganz viele verschiedene Probleme. Also, mhm, wenn die Rekrutierung, also die Anzahl der jungen Fische, die ankommen, schon so gering ist, ist im Prinzip alles, was weiterhin Fische aus dem Bestand rausnimmt, erstmal schlecht. Man müsste eigentlich versuchen zu vermeiden, dass der Bestand noch weiter kollabiert, weil wir nicht wissen, wo die biologische Grenze ist, ab wie viel Aalen noch genug Nachwuchs produziert werden kann, damit der Bestand gesichert ist. Und wenn gleichzeitig, keine Ahnung, illegaler Handel, Fischerei, Wasserkraftmortalität, verschmutzte Gewässer, Habitatzerstörung passiert, und das sind alles diese Faktoren, die immer wieder genannt werden beim europäischen Aal, das setzt dem Bestand mit Sicherheit gemeinsam zu. Und welcher dieser genannten Faktoren nun den größten Anteil hat, ist ganz schwer zu sagen. Was ich aber verneinen kann, ist, dass die Asiaten vor unseren Küsten auf Glasaale fischen. Ja, das passiert nicht, klar. Das gibt's nicht. Und das ist ein häufig missverstandenes Konzept.
Also, okay. Also halten wir mal eben ganz kurz fest. Dem Aal geht's furchtbar schlecht. Mhm. Der Bestand schrumpft und schrumpft. Beziehungsweise ist gerade auf, was hast du gesagt, 1-5% von dem, was es Ende der 70er mal war.
Genau. Also um es ganz genau zu sagen, die letzten Zahlen sagen, dass es gibt drei verschiedene Zeitserien, die da genannt werden. Die eine ist die Nordsee-Zeitserie, da ist man so ungefähr bei 1% von dem, was zwischen den 60er und 80ern noch angekommen ist. Bei der Woanders-Zeitserie, die umfasst dann das Mittelmeer und so weiter, ist man so bei, ja, ich glaube, es sind 5%, müsste ich nochmal kurz nachschauen. Und bei der Glasaal-Zeitserie ist man bei ungefähr 10%, Entschuldigung, bei der Gelbaal-Zeitserie ist man bei 10%. Also die letzten Zahlen sind in der Nordsee 1,1%, bei der Woanders-Zeitserie sind es 7,2%, und bei der Gelbaal-Zeitserie, also die etwas weiterentwickelten Stadien, die schon Farbe haben und schon ein bisschen weiterentwickelt sind, ist man so ungefähr bei 10-11%.
Okay. Paradox an der ganzen Geschichte ist ja, oder aufgrund der Tatsache, dass es dem Aal so schlecht geht, ist jetzt an vielen Stellen ein Aalfangverbot verhängt worden für die berufliche Fischerei, teilweise für die Angelfischerei. Und es gibt das große Paradoxon, dass Aale besetzt werden in Gewässern, wo sie weder abwandern noch sich vermehren können. Das heißt, sie werden dann nur besetzt für das, du hast da so einen schönen Begriff für, also ich nenne es für die Fischerei, für die kommerzielle oder für die Angelfischerei, um ihn zu mästen und zu entnehmen, also zu farmen sozusagen. Da gab es in den letzten Jahren richtig, richtig Clinch in der Angelszene, sowohl von, ich nenne sie jetzt mal ganz abwertend, irgendwelchen alteingesessenen Aalwillis von, damit meine ich nicht den Aalwilli von der Oster, das ist ganz wichtig, sondern irgendwelchen unverbesserlichen Menschen, die seit Jahrzehnten auf Aale angeln, und das haben wir schon immer so gemacht und das ist schon so, und peng, bis hin zu auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es haben sich auch Verbände dazu geäußert und haben gesagt, das ist doch cool, wenn wir Aale oberhalb von Querverbauungen besetzen, wo man sich dann denkt, so ja, cool, du tust sie da jetzt rein, und wenn die abwandern wollen, dann fliegen die als Konfetti durch die Turbinen der Wasserkraftwerke, oder irgendwelche Berufsfischer fangen die da noch weg. um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Ne?
Also um das klar zu sagen, es ist halt so, dass der Aalbesatz stark umstritten ist. Es gibt halt Befürworter, die sagen, wir wollen ganz gerne die Biodiversität in unseren Gewässern weiter erhalten. Der Aal ist ein wichtiges Teil des Ökosystems, der soll auch in den Gewässern bleiben. Wir haben teilweise in Deutschland Habitate, die gute Aalgewässer wären, rein von der Habitatqualität. Mhm. Wir haben Gründe, dass Fischer oder Angler gerne weiterhin den Aal für sich als Ressource haben wollen, ihn fischen oder beangeln wollen. Mhm. Das ist aber natürlich dann meistens mit einem bestimmten Interesse verknüpft. Jo. Und häufig wird es aber trotzdem als populationserhaltende oder sogar artenschutzrelevante Tätigkeit angesehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die EU quasi den Besatz von Aal als eine Möglichkeit darstellt, mit der man die Ziele der sogenannten des im Aalmanagement erreichen kann. Das Ziel im Aalmanagement derzeit ist, dass eine bestimmte Anzahl von Blankaalen, also den Lebensstadium, die versuchen, das Gewässer zu verlassen, um dann zu laichen, erreicht. Und zwar gemessen an der Zahl, die ohne menschlichen Einfluss in diesem Fluss wäre. Also ohne anthropogene Einfluss. Ja. Jetzt nehmen wir mal die Elbe. Da hat man irgendwie eine Zahl, die man sich vorstellt. So war das mal früher, bevor der Mensch einen Einfluss hatte. Und von dieser Zahl müssen 40% Blankaale das Gewässer verlassen. Das ist momentan das Management in ganz Europa.
Und kommt man da hin?
Nein. In Deutschland kommen wir da rechnerisch nicht hin. Bis auf Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bleiben wir unter den 40%. Das liegt aber auch daran, dass dort eben die Küstengebiete mit reingerechnet werden. Und es ist stark davon abhängig, wie viele Aale man einsetzt. Und diese Aale sind aber alle wild gefangen. Und sie werden natürlich vor allem von Angelverbänden und Fischern eingesetzt, die natürlich auch ein fischereiliches Interesse haben. Und man muss sich vorstellen, es werden ja alle diese Fische wild gefangen. Das heißt, das ist ein Markt. Die meisten kommen tatsächlich aus Frankreich. Die meisten derzeit gehandelten Glasaale in Europa kommen aus Frankreich. Ja. Und die haben auch eine Quote von ungefähr 60 Tonnen. Und die fischen sie aber auch nicht aus. Die haben seit ein paar Jahren eine Quote, aber sind immer nur knapp dran. Und von diesen Aalen, die dann eben verkauft werden, geht ein ganz großer Teil nach Deutschland. Also es ist vorgesehen, dass von den gefangenen Wildglasaalen 60% für Wiederbesatz, genau, für diese Besatzaktionen genutzt werden, und 40% dürfen für andere Zwecke genutzt werden, sei es direkter Konsum oder eben auch für Aalfarmen, weil Aalfarmen, wo man in Holland oder Deutschland die Aale mästet auf verzehrsfähige Größe, die nehmen ja auch wild gefangene Glasaale, schmeißen sie in die Becken, sie schmeißen sie nicht rein, sondern setzen sie in Becken und füttern sie so lange, bis man sie dann irgendwie essen kann. Und man muss sich immer vorstellen, dass auch die Aale, die als Farmaale bezeichnet werden, nicht aus reiner Aquakultur kommen, sondern sind immer Wildfänge. Ja. Und die müssen dann quasi aus der Wildnis entnommen werden. Und die fehlen natürlich dem Gesamtbestand am Ende. Und wenn ich dann die anderen 60% nehme, von denen, wie gesagt, ein relativ großer Anteil auch nach Deutschland verkauft und dann hier ausgesetzt wird, wird auch ein großer Anteil zum Beispiel oberhalb von diesen Kraftwerken besetzt, wie du es gerade gesagt hast, wo man eigentlich schon weiß, dass ein ganz großer Teil der Fische, die man da einsetzt, das nicht schaffen kann, das Gewässer zu verlassen. Zum einen, weil da gefischt wird, und zum anderen, weil da eben durch die Wasserkraft ganz viele der Wanderfische eben nicht frei durch können. Und die versuchen dann durch die Turbine zu kommen und werden gehäckselt. Die Bilder hat jeder gesehen, aber man muss sich vorstellen, dass eigentlich der allergrößte Teil der Aale, die in deutschen Wasserkraftwerken zerhäckselt werden, künstlich dort eingesetzt wurden. Genau. Das ist natürlich erstmal keine gute Maßnahme, um das Ziel zu erreichen, dass der Bestand sich erholt. Also das ist irgendwie, finde ich,
paradox.
Genau, ist paradox und sollte eigentlich logisch sein.
Lass uns mal gleich einen Haken an den Aal machen. Ich würde nur einmal noch gerne dich bitten, Long Story Short zu sagen. Dem Aal, oder ich versuche Long Story Short zu machen und du berichtigst mich, okay? Mhm. Und sagst vielleicht gleich nochmal was. Also dem Aal geht's schlecht. Der ist faktisch vom Aussterben bedroht. Es ist noch nicht richtig erforscht, wie der Aal sich vermehrt. Daran bist unter anderem du dran. Also man weiß wo, aber man weiß noch nicht so richtig wie, und man hat die Eier noch nie gefunden und so weiter und so fort. Das heißt, ich sehe dich ehrlich gesagt in den nächsten 10 Jahren mit so einem U-Boot tauchen in 6000 Meter Tiefe, wo du das Aalei findest. Und witzig wäre, wenn du das Urmel dann da finden würdest.
Ja gut, das Urmel werden wir wahrscheinlich nicht finden.
Sagst du.
Ich bin auch nicht die alleinige treibende Kraft dahinter, sondern bin Teil einer Arbeitsgruppe, wir beschäftigen uns
damit. Ich erzähle das aber meinen Kindern immer so.
Ja, also tatsächlich, dem Aalbestand geht es nicht gut und es ist momentan auf einem konstant niedrigen Level, also es sinkt nicht weiter ab, sondern wir haben uns auf einem stabil niedrigen Niveau eingependelt.
Ja.
Wir können nicht hundertprozentig sagen, wo die Reise hingeht oder ob wo diese biologische Grenze ist, die nicht unter- oder überschritten wird.
Mhm.
Es gibt halt kontroverse Diskussionen darüber, ob der Aal wirklich vom Aussterben bedroht ist oder ob es halt, ob er das abkann, dass mal der Nachwuchs so gering ist. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass man das denken darf, denn wir gehen dann vom sogenannten Vorsorgeansatz an. Also wenn wir es nicht besser wissen, sollten wir erstmal schützen. Das ist okay. So der wissenschaftliche Konsens momentan. Und deswegen empfiehlt die Wissenschaft, also die Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Art auseinandersetzt,
im Konsortium von rund 30 Nationen,
dass man den Aal eigentlich besser in Ruhe lassen sollte, bis er sich einigermaßen erholt hat oder Zeichen der Erholung da sind. Das ist der Konsens. Und ich bin der Auffassung, dass das Management dahin abzielen sollte, dass er sich erholen kann und nicht man versucht, solange es noch geht, den irgendwie noch weiter für sich nutzbar zu machen. Aber das ist, wie gesagt, streitbar. Ich kann jeden Binnenfischer verstehen, der damit seinen Lebensunterhalt bestreiten muss. Und das ist ein hochwertiger Fisch, der wahrscheinlich einen großen Teil auch der Einnahmen ausmachen kann, der dann sagt, das wäre ganz schön doof für ihn. Das kann ich verstehen. Aber nichtsdestotrotz ist meine Aufgabe, den Bestand zu bewerten und nicht die Ökonomie.
Das hast du getan. Gesprochen wie ein Löwe.
Naja, danke.
Gänsehosen. Wir lassen das jetzt so stehen, okay?
Gut.
Ich möchte noch anmerken, ganz kurz, Marco kann als Wissenschaftler Dinge anders beurteilen als ich und ich darf mich auch proletenhafter äußern. Und drastischer äußern als Marco vielleicht manchmal, weil er um seinen Ruf vielleicht manchmal noch fürchten muss, obwohl er hier als Privat-Marco sitzt. Der Aal ist auch ganz oft belastet. Man sollte ihn nicht unbedingt essen. Das ist nicht so eine geile Idee, auch das ist wissenschaftlich belegt. Marco nickt.
Es kommt darauf an, wo er herkommt.
Aber also der Verzehr von Aalen und der Aal als Ware ist halt einfach nicht geil. Und auf Aale angeln ist halt auch nicht mehr so geil. Und Aale in Teiche zu besetzen ist auch nicht geil und Aale oberhalb von Wasserkraftwerken auch nicht. Ich wohne an der Weser unterhalb von einem Wasserkraftwerk und ich kann jeden Winter das Aalkonfetti mit meinen Kindern am Strand einsammeln, was unterhalb der Turbinen da ankommt und nee, das schockt nicht. Können wir einen Haken an den Aal machen? Können wir den Aal zum Haken?
Ja, also ich rede gerne über den Aal, weil er halt echt faszinierend und spannend ist, aber ich würde sagen, du hast ja noch viele andere Themen, die du
ansprechen würdest. Ja, deswegen, ich muss dich pushen. Möchtest du noch was zum Aal sagen?
Nee, ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn man nicht drauf angelt, bleibt es ein spannendes und schützenswertes Voll. Tier.
Mega. Also, hast du schon mal einen Aal auf Fliege gefangen?
Ich habe noch keinen Aal auf Fliege gefangen. Okay. Hast du einen Aal auf Fliege gefangen?
Nee, aber auf Wobbler.
Cool.
Flachlaufenden.
Ja.
Lass uns noch mal über ein Thema sprechen, was mindestens genauso groß ist. Ich weiß nicht, ob ich es aufmachen soll, aber eigentlich müssen wir es kurz aufmachen. Wir sind ja noch bei den Wanderfischen und ein großer Teil der Wanderfische oder die meisten Wanderfische, mit denen wir es im Norden von Deutschland zu tun haben und auch bis hoch in nach Hessen und so weiter, steigt ja übers Rheinsystem, steigen Salmoniden auf. Wir haben solche Fische wie Meerneunaugen, wir haben Quappen. Was haben wir noch?
Wir haben Maifisch und Finte, wir haben Forelle und Lachs, wir haben Flussneunauge, Bachneunauge, Meerneunauge hast du schon genannt.
Mhm.
Wir haben den Stint, der auch ein
diatomer
Wanderfisch ist. Ja.
Die Meereschen, die man in den Flussmündungen mittlerweile sieht, die wandern hier hin um, machen die hier was? Laichen die hier? Nö, ne? Die sind einfach nur kein Bock.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die im Estuar laichen oder ob die, das kann schon durchaus sein, ich kann es dir aber nicht genau sagen. Also das ist auch ein ganz klassischer Fisch, der so als Saisongast, sag ich mal, in genau, den Flussmündungen oder Tidenbereichen
ist. In den Tidenbereichen. Genau, dann haben wir Schollen und Klischen und Flundern, die hochgehen. Und dann ist es ja so, dass eigentlich die Neunaugen, die vor allem Meerforellen und Lachse es immer weiter höher schaffen als die anderen. So, die anderen bleiben dann irgendwann im Brackwasser stehen und die Salmoniden vor allem versuchen es ja weit hoch zu schaffen in die Bäche, um zu laichen. Und fast alle Angelvereine und alle Verbände sind sich dessen bewusst und es wird viel getan dafür. Nicht genug, absolut, vielleicht auch nicht immer das Richtige. Du legst schon und musst grinsen, um diese gerade Meerforellen und Lachsen, lass uns mal bei den beiden bleiben, weil die auch viel beangelt werden an den Küsten und auch in den Flüssen. Es wird viel dafür getan und ich zum Beispiel weiß aus erster Hand, weil ich es am lebenden Objekt sehe, als jemand, der viel an Tidenflüssen und an den weiteren Oberläufen angelt und hier auch in so einer Region wohnt, sehe, dass in einem Querverbauungswerk die Fischpässe möglichst mal auch erneuert werden und alles wird sich Mühe gegeben, aber auch immer nur so halbgar und nicht so richtig und gefühlt kocht da jeder sein eigenes Süppchen. Und dann hast du Angelvereine, die brüsten sich damit, dass sie Bruthäuser haben und so weiter und siedeln dann wieder an. Und dann hast du Angelvereine, die dann wieder irgendeinen geilen Fischpass bauen. Und jetzt hab ich hier zum Beispiel einen Fischpass, wo in der gesamten Aufstiegssaison im letzten Jahr, also so sagen wir mal von Ende August, September bis in den Januar rein, ein riesengroßer Baum einfach in dem Fischpass stand, der da gewachsen ist. Und durch das Hochwasser war es einfach so, dass da, glaube ich, nicht so viel Fische Bock hatten, durchzuschwimmen. Und das tut mir halt so in der Seele weh. Und man ruft dann Verantwortliche an und sagt so, ey, guck mal, da steht einfach ein Baum in eurem Fischpass seit 2 Monaten. Und die Meerforellen türmen sich alle vor dem Fischpass und die Kormorane sitzen da mit 50 Leuten und chillen und sagen, ah, guck mal, das ist wieder so ein Idiot. Heute hole ich mir einen. Du sitzt in deinem Büro in Bremerhaven, du kannst nicht aufs Wasser gucken, ne?
Nee, von
aber,
der Seite.
Aber ihr könnt auf jeden Fall vor eurem Gebäude aufs Wasser gucken, auf die Nordseemündung, auf die Weser. Es ist wunderschön da. Ich habe dich da auch schon besucht und es ist richtig geil und ein geiles Flair und quasi schwimmen diese ganzen Fische jeden Tag an deinem Büro vorbei. Und du arbeitest in dieser europäischen Gruppe für die Wanderfische. Wie sehr tut dir das in der Seele weh, wenn du weißt, die schwimmen die ganzen Tage an dir vorbei und je weiter du ins Inland fährst, desto schwieriger wird's für die Fische. Ist das?
Ja, das. Ich würde gar nicht. Also klar tut's mir in der Seele ein Stück weit weh, aber ich fühle da jetzt irgendwie eigentlich immer nur die Möglichkeit, das zu verbessern. Also das ist eher der Drang und der Wunsch, dass man die Situation verbessert. Und da wird extrem viel getan. Also ich habe vorhin nicht gelächelt, weil ich das belächelt habe, sondern die Angelvereine leisten teilweise und Verbände leisten eine großartige Arbeit und stecken viel Arbeit einfach auch rein, was zum Beispiel mit Bruthäusern oder mit eigenverantwortlicher Arbeit, um die Forelle weiterhin hier zu behalten. Also wenn es jetzt in norddeutschen Zuflüssen der Elbe oder der Weser oder so ist, da wird gute Arbeit geleistet, weshalb wir eben immer noch relativ viele Meerforellen haben, die aufsteigen. Beim Lachs ist seit Jahrzehnten extrem viel Arbeit reingesteckt worden, leider mit bisher nur mäßigem Erfolg. Das hat verschiedene Gründe. Das ist aber auch nicht nur in Deutschland so, dass es schwierig ist. Wir haben vor langer Zeit, vor 150 Jahren, sind noch hunderttausende Lachse den Rhein aufgestiegen und heute haben wir vielleicht irgendwie, wenn wir Glück haben, ein paar Dutzend und also die dann am Ende beim Laichfischfang registriert werden. Es ist halt extrem schwierig und die Gründe, warum es so schwierig ist, sind vielfältig. Was klar ist, ist, dass der Lachs, also die autochthonen Bestände, die Bestände, die einem Fluss ursprünglich angestammt sind, aus Deutschland verschwunden sind. Wir haben eigentlich keine ursprünglichen Stämme mehr, zumindest keine, die wir kennen. Und deswegen hat man angefangen, neu zu besetzen, also Lachse von woanders einzusetzen, sei es als Eier oder als Jungfische, in der Hoffnung, dass, wenn die ins Meer abwandern, sie eines Tages zurückkommen in dieses Gewässer, um sich wieder zu reproduzieren. Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass man noch immer sehr stark davon abhängig ist, dass man die Fische dann in Bruthäusern oder auflegt und dass man eben noch keine sich selbst haltende Population hat, die von natürlicherweise ableichen und sich erhalten können. Und ja, Habitatzerstörung ist auch hier, wenig wie beim Aal, auch ein großes Problem. Die Durchgängigkeit der Gewässer ist nicht gewährleistet. Mhm. Es fehlen teilweise natürliche Kiesubstrate. Die meisten Flusssysteme wurden begradigt und haben keine natürlichen
Meandert nicht mehr so,
die haben nicht mehr die Deckung, die sie brauchen. Und viele der Fischaufstiegsanlagen müssen eben auch betreut werden. Da muss man was tun, wenn da ein Baum drin wächst zum Beispiel. Oder manchmal funktionieren sie auch einfach nicht richtig, weil sie nicht richtig konzeptioniert sind.
Ja.
Und das dauert einfach zu lange, solche Dinge umzusetzen. Es kostet auch wahnsinnig viel Geld. Also viele der Kraftwerke oder der Querverbauung in Deutschland leisten ja relativ wenig, wenn es zum Beispiel um Wasserkraftenergie geht. Also sehr viele Teile der kleinen Wasserkraft leisten am Ende relativ wenig der gesamten Energie aus Wasserkraft und könnten theoretisch
verschwinden und würden trotzdem keinen signifikanten Einbruch der Energie, die damit erzeugt wird, begründen. Nur ist der Rückbau wahnsinnig teuer. Und das ist, glaube ich, eine der großen Probleme und Hürden, warum man das nicht so schnell hinkriegt. Aber das ist auch nicht das einzige Problem, was unsere Wandersalmoniden haben.
Genau, es gibt ja diese durchaus absolut lobenswerten Initiativen, die du eben schon angesprochen hast. Ich weiß, dass es problematisch ist, dass da viel unabgesprochen und nicht koordiniert läuft. Aus wissenschaftlicher Sicht, ich weiß, das ist jetzt ein Hot Take und das musst du auch nicht beantworten, aber ich weiß, dass das sehr umstritten ist, ob dieser Fischbesatz überhaupt was bringt. Es gibt ja die einen, die sagen, oder kann man aus wissenschaftlicher Sicht, aus der Arbeitsgruppe, aus dem Wissen, auch aus anderen europäischen Ländern irgendwie schon Rückschlüsse ziehen, ob man sagen kann, es bringt vielleicht mehr, die Gewässer zu renaturieren, Laichhabitate zu schaffen, die Fische kommen eh, und darauf zu hoffen, dass sie sich natürlich reproduzieren, oder sollte man weiterhin diesen Besatz machen, und wenn ja, sollte man den vielleicht unter den Verbänden, den einzelnen Vereinen und so weiter vielleicht besser koordinieren. Ich finde, das wirkt immer so, als wenn jeder Verein da sein eigenes Süppchen kocht und total lobenswert mit ja absolut richtiger Intention daran geht, aber dann weiß der eine, ist dann der Lachspapst, und der andere ist dann der andere Lachspapst, aber die ich finde das irgendwie ganz 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 schwierig. Kannst du da sagen, ob die Wissenschaft da irgendwelche Erkenntnisse hat, schon was da am zuträglichsten ist?
Ja, das ist auch wieder ein relativ großes Fass, aber ich versuch's mal klar und deutlich zu beantworten. Die gesamte Frage nach Besatz von Fischen zum Beispiel ist bei Anglern ja auch wieder ein Thema, was man heiß diskutieren kann. Mhm. Also viele Angelvereine gehen getreu dem Motto vor, wie bei einer Forellenanlage. Also was ich reinschmeiße, kann ich auch rausangeln. Mhm. Häufig ist das aber vielleicht gar nicht so sinnvoll, vor allem wenn man Jungfische einbringt, wenn es denn.
Ja, weil der Kormoran die holt.
Ja, da komme ich gleich zu. Also wenn ich zum Beispiel in einen See, wo es einen sich natürlicherweise reproduzierenden Hechtbestand gibt, Hechte einbringe, ist das häufig gar nicht sinnvoll, weil die regulieren sich quasi eigentlich selber. Ja. Und es gibt wirklich sehr, sehr gute Studien, die zeigen, dass von dem Besatz auch von Weißfischen und anderen Arten in Gewässersysteme, wo diese Art schon vorkommt, nicht wirklich sinnvoll ist, weil die findet man nach wenigen Jahren schon gar nicht mehr wieder. Das heißt, die können sich da gar nicht richtig anpassen. Und diese Anpassung ist häufig genetisch über viele Generationen erfolgt. Mhm. Das heißt, die Fische, die schon in dem See drin sind oder in dem Fluss, die haben sich durchgesetzt, weil sie die entsprechenden Anlagen dafür haben, um in dem System durchzukommen. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoller, auf Naturverleichung und eine natürliche Bestandserhaltung zu setzen, was aber bei einem Erstbesatz oder einer Wiederansiedlung eine ganz andere Frage ist. Wenn der Lachs verschwunden ist, aber ich möchte gerne, dass der Lachs wiederkommt, dann muss ich ja irgendwie Lachse einbringen, damit die sich eventuell etablieren können. Und dann wäre es sinnvoll, zum Beispiel einen Stamm zu nehmen, der genetisch an das Gewässer so angepasst ist, dass er zur richtigen Zeit aufsteigt. Also wenn der Wasserstand gut ist und nicht irgendwie plötzlich bei viel zu heißem Sommer irgendwo ist, und dass er die richtige Größe hat, der Fisch. Also Lachsstämme in Irland sind in der Regel viel kleiner als die in Schweden zum Beispiel, weil das unterschiedliche Flüsse sind. Also würde ich versuchen, einen Fluss zu nehmen, der möglichst ähnlich ist wie der Fluss, den ich besetzen will, und ein Lachsstamm, der passt, wo dann eben die ökologischen Aspekte auch mit eingebracht werden. Und genau das ist bei Initialbesatz wichtig, dass man das im Kopf hat. Mhm. Und innerhalb eines Systems, also einem großen Flusssystem zum Beispiel, wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn die einzelnen Vereine und Bundesländer an einem Tisch sitzen und sich gemeinsam Gedanken um solche Sachen machen. Ja. Und man kann schon sagen, dass es da Studien gibt, in Dänemark im Skjern ist es ein gutes Beispiel, dass man mit einem kohärenten Management und einem Ansatz dazu beitragen konnte, dass es wieder aufwärts geht. Da hat man das Fischereimanagement sich genauer angeguckt, man hat den Fluss wieder renaturiert, man hat die genetischen Strains rausgenommen, die quasi nicht dahin gehören, in Anführungsstrichen. Also man hat quasi gemonitort, Laichfischfang gemacht, hat sie genetisch zugeordnet, und die Fische, die quasi nicht passend sind, hat man gar nicht ableichen lassen, sondern hat nur auf die Strains gesetzt, die dem ursprünglichen Strain, also wenn ich Strain sage, ist es die genetische Linie, am nächsten sind. Und in der Regel gibt es eine Korrelation zwischen der regionalen Nähe des Flusses und der genetischen Nähe. Das heißt, je näher zwei Flüsse beieinander sind, desto ähnlicher sind sich auch die Lachsbestände.
Ja.
Heißt, wenn ich in Deutschland den Lachs wieder ansiedeln will, würde es schon Sinn machen, welche aus Beständen zu nehmen, die ganz in der Nähe noch natürlicherweise vorkommen. Weil häufig dann die Begebenheiten mit, wann ist Hochwasser, wann fließt das Wasser ab und so, sehr ähnlich sein können.
Das heißt, ein Lachs, der in der Elbe aufsteigt, der funktioniert in der Oster wahrscheinlich auch. Und ein Lachs, der in der Weser aufsteigt, der funktioniert aber nicht im Rhein.
Möglicherweise.
Vereinfacht gesagt.
Jetzt vereinfacht
mit, gesagt. Mit mir, ich muss ja das hier zwischendurch auf Bierzelt-Niveau wieder runterholen. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, das heißt, du würdest jetzt auch eher empfehlen, fast vielleicht, gut, wir haben jetzt vom Lachs gesprochen, die Meerforelle ist ja zum Glück, der geht's ein bisschen besser als im Lachs, auch nicht geil, aber die Meerforelle ist ja noch mehr vertreten in unseren Flüssen. Würdest du da auch empfehlen, vielleicht eher die Laichhabitate, Renaturierung zu schaffen und die, also es sind ja bei uns hier in unserem Gebiet, wo wir wohnen, du bist ja hier in den gleichen Angelvereinen wie ich und du kennst dich hier genauso aus und du weißt, dass es eine Stelle gibt, an der das schon ein Problem ist, dass so ein paar Bibis und Tinas mit ihren Pferden an der Stelle gerne durch den Bach reiten und die Kiesbetten zerlatschen, zu vor allem Zeiten, wo dort Meerforellen laichen könnten und sollten und auch schon gesehen wurden dabei. Aber würdest du sagen, es ist vielleicht eher schlau, einen Maschendrahtzaun um diese Bereiche zu ziehen und zu sagen, Bibi und Tina dürfen jetzt hier nicht mehr durchreiten, als für 4.000 Euro Meerforellenbrütlinge an der gleichen Stelle ins Wasser zu kippen?
Kann ich tatsächlich nicht genau beantworten, weil ich kenne die Stelle nicht, wo Bibi und Tina reiten, aber es wäre wünschenswert, dass man in einem Habitat, wo man die Forelle ansiedeln will, entsprechend auch Laichhabitate hat und eben Laichsubstrate. Und es wäre wünschenswert, dass die eben möglichst naturnah sind, diese Systeme, weil ansonsten kommen wir gar nicht drum herum, die Laichfische wieder im Winter zu fangen und sie irgendwie auf Lochblech aufzulegen, weil sonst von dem Nachwuchs kaum was überlebt. Wir haben ja zum Beispiel auch eine zunehmende Versandung durch intensive Landwirtschaft, die ganz nah an den Flüssen stattfindet und so weiter, weshalb diese ganzen Substrate eigentlich auch versanden und die Eier nicht überleben können.
Also es gibt verschiedene Probleme. Turbo-hohen Nährstoffeintrag natürlich auch durch Landwirtschaft, ne, was die Wasserqualität halt einfach versaut und natürlich auch jetzt nicht unbedingt so Sauerstoff. Mäßig.
Ja, es gibt halt mittlerweile ganz schön viele Verordnungen auch im Rahmen der gemeinsamen, also der europäischen Politik, die uns verpflichten, diese Gewässer wieder durchgängig zu machen, die uns verpflichten, weniger Düngemittel in solche Gewässer einzutragen, also diese Natura-Richtlinien und so weiter. Also da wird viel gemacht, da wird immer häufig geschimpft auf die ganzen Gesetze, die da kommen, aber häufig ist das ehrlich gesagt auch für einen nicht ganz schlechten Zweck.
Ja, voll.
Und man darf eine Sache nicht vergessen als Angler, wenn weniger Nährstoffe in ein System eingebracht werden, hat das häufig auch weniger also führt das zu weniger Produktivität. Mhm. Also wenn man jetzt bestimmte nährstoffarme skandinavische Seen anschaut, da muss man teilweise ganz schön lange rudern, bis man die Fische findet.
Ja, stimmt schon.
Im Duisburger Hafen hat man dafür Highlife in Tüten, weil da so viele Brassen
sind.
Ja, genau. Also das Konzept muss einem schon klar sein.
Schönes Beispiel eigentlich. Finde ich gut. Okay, können wir einen Haken an die Wanderfische machen? Möchtest du da noch was loswerden irgendwie? Also wir haben über Salmoniden gesprochen, wir haben über den Aal gesprochen, über den nicht koordinierten Besatz.
Ja, ich habe mal so eine Anekdote, mit der wir uns auch schon mal beschäftigt haben. Diese Frage, sollte man auf aufsteigende oder absteigende Fische angeln?
Das ist ja immer wieder ein Thema, ne?
Genau, vielleicht kannst du das mal einleiten, warum dich das beschäftigt.
Also ich bin ja leidenschaftlicher Meerforellenangler seit vielen Jahren und es ist absolut mein Lieblingsfisch und kein Fisch fasziniert mich so sehr wie die Meerforelle und ich esse auch keinen Fisch so gerne wie die Meerforelle. Das spielt ja auch eine Rolle. Und viele Leute, die auf Meerforelle angeln, kennen den sogenannten Küstenknigge, der mal entwickelt wurde, wo man dann sagt, so, yo, auf gefärbte Fische setzt man vorsichtig zurück. Also die Fische, die sich aufs Laichgeschäft vorbereiten, für alle Süddeutschen, die das jetzt hier hören, oder Schweizer, die noch nie eine Meerforelle gefangen haben. Eine Meerforelle verfärbt sich, sieht dann irgendwann aus wie eine Bachforelle, vereinfacht gesagt. Und da sagt man dann ganz schnell, so braune Fische lässt man schnell wieder gehen. Und die bereiten sich aufs Laichgeschäft vor und wenn die in der Küstennähe sind, dann haben die eigentlich vor, den nächsten Mal abzudüsen und zu laichen. Dann haben wir so Geschichten wie die sogenannten Absteiger, das sind die Fische, die vom Laichgeschäft zurückkommen aus den Flüssen, die sind immer noch sehr dünn und die nennen wir auch immer gerne Aal, weil man die Rippen sieht und die Gräten sehen kann und denen geht es auch noch nicht so gut. So, das heißt, man angelt da an der Küste immer nur auf stabile Fische, die das Laichgeschäft entweder überspringen, sogenannte Überspringer, oder Fische, die einfach Silber sind, ihre Schuppen verlieren und nicht wahrscheinlich gerade vorhaben, aufzusteigen. Nichtsdestotrotz haben eigentlich alle Fische vor, aufzusteigen. Und sobald man die Küste verlässt und an einem Fluss ist, gibt's ja eigentlich nur noch Fische, die aufsteigen wollen. So, genau. Und jetzt, Marco guckt schon ein bisschen komisch, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass es auch Flusssysteme gibt, in denen Meerforellen mehrere Jahre einfach bleiben, ohne zu laichen oder irgendwas zu machen. Und die chillen da halt und leben da und verstecken sich vor den Hechten. Und da ist das Paradoxon. Ne? Also an der Küste einen leicht angebräunten Fisch bloß ohne Kescher im Wasser abhaken und ihn nicht erschrecken. Und im Fluss wird aber gezielt auf Salmoniden geangelt, oftmals. Und dann gibt es dann so Sachen so, ja, unser Verein besetzt ja mehr Forellen, deswegen dürfen wir da auch drauf angeln, vereinfacht gesagt. Das ist quasi der Take, mit dem ich immer einleite und was so paradox ist. Möchtest du ein Bier, bevor du da drauf antwortest?
Ja, wenn du mich
möchtest du so eins oder so eins?
So eins.
Dieses?
Nee, das andere.
Ein italienisches
Bier. Ja, genau. Also ich bin da ja auch nicht derjenige, der entscheidet, was richtig und was falsch ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde die ganze Kontroverse, ehrlich gesagt, auch ziemlich lustig in gewisser Weise, weil wenn der Fisch aufsteigt und gefärbt ist, wofür man ja quasi dann schon Ärger bekommt, wenn man den an der Küste nur fängt und ablichten sollte. Natürlich setzt man so einen Fisch möglichst unbeschadet zurück. Aber derselbe Fisch wird dann ja in der Flussangelei zum Beispiel auch teilweise gezielt beangelt. Also die ganze Lachsfischerei fischt im Prinzip auf aufsteigende Fische. Und je
genau.
silberner er ist, desto mehr ist er quasi wert.
Ja.
Und diese Fische sind natürlich eigentlich dafür da, um ihre Gene weiterzugeben und sich zu reproduzieren. Und natürlich ist ein harter Kampf an der Angelrute jetzt auch nicht das Allerbeste für diesen Fisch, um danach eben sein Geschäft zu beenden und sich reproduzieren zu können. Deswegen verstehe ich immer nicht so richtig, wo das eigentlich herkommt. Was ich schon nachvollziehen kann, ist, dass ein Absteiger jetzt kein guter Speisefisch ist.
Voll, gar nicht.
Auf der anderen Seite, wenn er feste Schuppen hat und so weiter, kann man ihn auch relativ sicher wieder zurücksetzen, ohne dass man jetzt mit allergrößtem Schaden rechnen muss.
Mhm.
Ich halte das dann so, wie die jeweiligen Gesetze des jeweiligen Bundeslandes sind. Also ich angel an der Küste gerne. Ich freue mich auch über einen angefärbten Fisch, würde den aber jederzeit zurücksetzen, wenn ich das darf. Und würde halt mich auch am meisten über den silberblanken, fetten Sommerüberspringer oder also Sommerfisch freuen oder Überspringer. Aber das kann man sich ja eben nicht aussuchen. Deswegen ist die Salmonidenangelei immer sehr lustig, weil es kommt mir immer vor wie dieses eine Meme, wo Spider-Man 10-mal dasteht.
Ja, und immer auf sich zeigt. Ja, genau. Also wollte ich gerade sagen, der tote Fisch ist dann sowieso tot, ne? Prost, Marco.
Prost.
Tot ist er eh. Also egal, wo man den tot schlägt, ne? Jetzt auf einer Küste oder im Fluss. Naja, ich sag mal so, in dänischen Flüssen ist es auch gang und gäbe, dass da zum Nahrungserwerb auf Meerforellen geangelt wird.
Bei uns auch.
Bei uns auch. Und das finde ich tatsächlich mittlerweile, ich fand es immer als Küstenangler auf Meerforelle total schwierig. Jetzt mittlerweile weiß ich auch, wann ich wo einen Fisch im Fluss fangen kann und habe dann so für mich die eigene Regel gesagt, so einen, wenn ich ihn fange, ich angle jetzt nicht unbedingt gezielt drauf, vielleicht einmal im Jahr oder so, da haue ich einen um. Ist immer noch besser, als einen Fisch aus Aquakultur zu kaufen und der hat keine Überleitung. Marco, ich würde gerne mit dir über Aquakulturfische reden und über kommerzielle Fischerei.
Mhm.
Lass uns die Aquakultur zuerst machen, weil das meine Überleitung so geil war, okay?
Ja, Spitzenüberleitung. Ja.
Also die Aquakultur bedeutet für alle, die es nicht wissen, gezüchtete Fische. Das Beispiel, was alle kennen, sind Lachse aus Lachsfarmen in Skandinavien, die in Fjorden in riesengroßen Käfigen im Kreis schwimmen, im Idealfall mit Pellets gefüttert werden, medikamentös manchmal behandelt werden. Und das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Thema, aber das, was daran schwer ist, ist unter anderem, dass Kot und tote Fische und sonst irgendwelche Dinge in diesem Bereich bleiben, zum Boden fallen, dort aufgrund verschiedenster Reaktionen, die dann in der Natur stattfinden, dafür sorgen, dass die Gewässerqualität in den Fjorden leidet, dass Krankheiten übertragen werden, dass es Infektionsprobleme gibt. Nichtsdestotrotz hast du mal was ganz Tolles zu mir gesagt, Christoph, bei dem Lachsbedarf, den wir in der Welt haben, und der ist nun mal da, ist es total wichtig, dass wir diese Aquakulturen haben, diese Lachsfarmen.
Ja.
Vereinfacht gesagt, so, sag mal was dazu. Kann man guten Gewissens Lachs im Supermarkt kaufen?
Ja, guten Gewissens, nein. Das hängt aber mit verschiedenen Faktoren zusammen. Ich muss die Antwort so klar geben, weil der Lachs im Supermarkt, erstmal weiß ich nicht, wo der herkommt. Und diese intensive Aquakultur in Norwegen zum Beispiel ist ein ganz prominentes Beispiel dafür, wie viel Fisch eigentlich produziert wird. Mhm. Jetzt kann man sich mal den atlantischen Lachs, also Salmo Salar, nehmen und sich die Zahlen vor Augen führen. Also es wird ungefähr 3.300 Mal so viel Lachs in Aquakultur produziert wie wild gefangen. Das heißt, die letzten Zahlen sind so, dass wir bei alleine im atlantischen Bereich, also Norwegen und Co., bei knapp 2 Millionen Tonnen sind. Und wir sind dann bei ungefähr 600 Tonnen.
Im Jahr?
Ja.
Wahnsinn.
Plus das, was noch in Chile und so weiter produziert wird, am atlantischen Lachs. Also da ist man dann näher bei 2,7 Millionen oder sowas. Und die Wildfänge sind so bei, müsste ich nochmal nachgucken, aber also ich glaube 6.000 Tonnen oder so, also wirklich verschwindend gering. Ja. Und Lachs ist im Prinzip ein Modeessen sozusagen. Also jeder Sushi-Sashimi-Liebhaber kennt Lachs und jeder weiß auch, dass wo in der Tiefkühltruhe er Lachs zu finden hat. Ich verstehe auch, dass es ein großes Problem darstellen kann, wenn man den Lachs, die natürlichen Lachspopulationen erhalten will, weil es gibt das, was du sagst. Teilweise werden die in riesigen Aqua, also in Netzgehegen gezüchtet. Es fallen Parasiten ab. Es wird so viel gefüttert, dass es zu Eutrophierung kommt. Das sind Krankheitsvektoren. Es können Tiere ausbrechen und dann eben diese genetische Anpassung von Wildbeständen verwaschen sozusagen. Also genau. All diese Dinge passieren tatsächlich und die sind auch wirklich große Probleme für die Wildlachsbestände, aber es gibt halt auch Forschung, um diese Dinge runterzufahren und es gibt halt auch Lachse, die in rezirkulären Systemen erzeugt werden, also in Kreislaufsystemen, die halt nicht mit Wildbeständen in Berührung gehen. Das heißt, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die nachhaltiger bzw. ökologisch nachvollziehbarer ist. Nun gibt es viele Argumente, die gegen intensive Fischzucht zum Beispiel sprechen, wie Tiergerechtheit und so weiter. Aber ich finde dann immer als Angler mit dem Finger auf Fischzucht zu zeigen und zu sagen, das ist nicht tiergerecht, finde ich halt ein bisschen schwierig schon, aber das ist eine ethische Diskussion, die ich gar nicht aufmachen will. Ich will nur...
Das Gleiche gilt ja aber auch für Wirbeltiere, also für...
Es sind ja Wirbeltiere, aber...
Also nee, Entschuldigung, Säugetiere, ja. Also Kühe, Schweine.
Und das ist wieder ein richtig geiler Übergang, Christoph, weil man muss sich überlegen, dass die Zucht von höheren Wirbeltieren und Säugetieren, also von Schweinen, von Kühen, aber auch von Hühnern und so weiter, viele tausend Jahre alt ist.
Ja.
Und die intensive Aquakultur ist im Prinzip so alt wie wir.
Ja.
Das heißt, es fing erst so in den 60er Jahren oder so an, dass man überhaupt auch mit Hormonbehandlung oder mit Auflegen von Fischen später Fische intensiver produziert hat. Und in dieser relativ kurzen Zeit auf der großen Skala haben wir schon ganz viel gelernt, was zum Beispiel die Umweltauswirkung angeht, dass man nicht zu viel Fischmehl benutzen darf, damit man nicht andere Wildbestände beeinflusst und so weiter. Ich will jetzt nicht alles schönreden. Ich will nur klar machen, dass es einen wahnsinnigen Proteinbedarf in der Welt gibt. Und wenn man jetzt nicht gerade den Weg geht, dass man vegan oder vegetarisch sich ernähren möchte, dann ist eben auch die Fischproduktion, die intensive Fischproduktion, ein wichtiger Punkt, der dafür sorgen kann, dass Proteine bereitgestellt werden, ohne die Meere dabei komplett auszubeuten. Ja. Wenn man darauf achtet, dass eben nicht für die Futtermittelproduktion genau das passiert. Und diese Forschung gibt es und diese Forschung ist meines Erachtens wichtig. Und deswegen finde ich es zu einfach, die Aquakultur als grundsätzliches Problem zu verteufeln.
Ja,
ich glaube, man muss es differenziert betrachten und man muss dort, wo Verbesserung möglich ist, versuchen, Verbesserung herbeizuführen. Das gilt sowohl für die Umweltverschmutzung von irgendwelchen norwegischen Lachsfarmen, als auch für die Futtermittelproduktion und die Tiergerechtheit. Also all diese Aspekte, da gibt es Arbeitsgruppen, die das erforschen.
Das ist ja das Gleiche wie bei der, was weiß ich, Rinderzucht, Schweinemast, ne? Der CO2-Ausstoß ist total hoch und da spricht man im Prinzip über die gleichen Themen, nur hört ja manchmal Umweltschutz an der, nee, das ist auch schon, will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Fass. Wenn wir über wild gefangenen Lachs sprechen, wie wild ist der gefangen? Also was bedeutet das? Wird der mit Netzen gefangen? Wird der in Flüssen gefangen? Wird der mit der Angel gefangen?
Also tatsächlich der wild gefangene Lachs, den wir hier meistens kaufen können, ist in der Regel gar kein atlantischer Lachs, sondern in der Regel ist es eine Onchohinchus-Art. Also das sind dann amerikanische Lachse, so wie die Regenbogenforelle, das ist Onchohinchus mycus. Und dann gibt's halt, wenn man hier Wildlachs kauft, das ist häufig so Sockeye-Salmon oder also verschiedene Lachsarten, die es eben in Alaska zum Beispiel gibt. Aber es sind pazifische Lachsarten. Also die gesamte Familie der pazifischen Lachse, inklusive der Regenbogenforelle oder eben Buckellachs oder Hundslachs, kommen eigentlich im Pazifik vor. Und werden dort dann intensiv befischt. Das sind auch Arten, die in der Regel nach dem Laichen sterben und einen ganz wichtigen Beitrag dort fürs Ökosystem führen, weil die gehen in den Fluss rein und werden dann da auch von Bären gefressen und so weiter. Leichen die ab und dann sterben die und diese Nährstoffeinträge aus dem Meer sorgen dafür, dass die Ufervegetation gedeihen kann, dass die Bären was zu fressen haben. Und das ist also meistens eine nachhaltigere Alternative.
Ja, geil. Und ich glaube, bitte korrigier mich, ich glaube, bei diesen Buckellachsen, da, also in Kanada oder in Alaska gibt's ja auch Lachsfarmen, soweit ich weiß, glaube ich, ne? Aber und da gab's doch, glaube ich, so eine Story, dass eine Lachsart da komplett bedroht war, weil die genetisch so in den Arsch gegangen ist, weil sich ausgebrochene Lachse aus Aquakulturen gemischt haben mit den heimischen Lachsen und dann die nicht mehr fortpflanzungsfähig waren an irgendeiner Stelle oder so, ne? Und dadurch.
Ja, also das ist eine Hypothese, die nichts mit den pazifischen Lachsarten zu tun hat, sondern das ist tatsächlich auch was von unserem atlantischen Lachs, also aus den norwegischen Aquakulturen,
Das wäre da gewesen.
Ja, nee, das ist tatsächlich auch etwas, was für uns hochrelevant ist, also dass aus zum Beispiel norwegischen Aquakulturen Tiere ausbüchsen und dann eines Tages als Streuner in den Flüssen aufsteigen und eben sich mit den Wildpopulationen vermischen und dann diese angestammte Genetik sozusagen verwässern. Das ist ein tatsächlich relevantes Problem. Ja. Bei den amerikanischen Lachsarten ist mir das nicht bekannt, aber um die Frage endgültig zu beantworten, die werden häufig mit Stellnetzen gefischt oder auch teilweise mit klassischer Netzfischerei, werden in der Regel nicht geangelt, aber häufig sind diese Bestände auch in viel besserem Zustand als jetzt der atlantische Lachs.
Ja, meine Kinder essen glücklicherweise sehr, sehr gerne Fisch und wir essen auch eigentlich einmal in der Woche Fisch mindestens hier zu Hause. Soll immer mehr Fische totschlagen, als ich mache. Nichtsdestotrotz essen meine Kinder auch gerne Salzwasserfische, unter anderem natürlich auch Lachs. Und ich habe immer zu meiner Frau gesagt, gib mir bitte eine Woche Zeit im Jahr, damit ich gezielt mit der Handangel auf Lachs angeln kann. Dann haue ich einen großen Lachs im Jahr um und portioniere den sauber und friere mir den ein. Und dann muss der für uns für ein Jahr reichen. Findest du, das ist eine ethische Herangehensweise oder würdest du sagen, kauf das biomäßigste Bio-Wildfang-Lachszeug für, weiß ich, was kostet mittlerweile, ein paar hundert Gramm Lachs, bist ja schon bei 100 Gramm, glaube ich, bei 8, 9, 10 Euro oder so, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade auch nicht genau.
Ja, die Frage.
Soll ich meiner Frau das vorschlagen? Kommst du mit?
Ich kann dir die Frage tatsächlich nie so richtig beantworten, weil also Ethik oder Moral ist für mich, also das, natürlich spielt es eine Rolle für mich, aber das ist nichts, wo ich ein guter Mensch bin, der einen guten Ratschlag geben kann. Wenn es um Ökologie geht, also um Nachhaltigkeit, wenn du das damit meinst, dann kann man in vielerlei Hinsicht sagen, dann sollte man keinen, also es gibt viele Fischarten, die man dann in Ruhe lassen sollte und es gibt halt Fische, die vertretbarer sind, also klassische Karpfenteichwirtschaft ist vertretbarer aus meiner Sicht als jetzt norwegischer Zuchtlachs, wenn man das jetzt im direkten Vergleich sieht. Das ist aber immer die Frage, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Und ich bin auch kein Mensch, der jetzt allen Leuten ihren Spaß verbieten will, aber ich versuche immer eine vertretbare Lösung zu finden, die versucht auch eine Verbesserung herzuführen, sozusagen. Ja. Also insofern seinen geangelten Fisch als Lebensmittel zu sehen und diesen Freizeitwert auch mit Lebensmittelbeschaffung zu verbinden, empfinde ich als nachhaltigen Ansatz. Ich finde das gut, wenn man jetzt nicht völlig übertreibt, dass man sagt, ich will den Fisch, den ich angel, auch selber verarbeiten mit den Händen vielleicht. Ja, nicht töten, doch musst du ja auch, aber dass man halt ein anderes Gefühl hat zu seinem Lebensmittel, das empfinde ich als einen großen Wert in diesem Hobby, weil man dann eben auch eine andere Wertschätzung der Kreatur gegenüber hat. Und ich bin der Meinung, dass das Essen von Fisch und Angeln irgendwie auch zusammengehört. Das bedeutet aber nicht, dass man jeden Fisch totschlagen und essen muss, den man fängt.
Nee, das ist klar. Ich glaube, das ist auch fast allen Zuhörern und mittlerweile dem Letzten auch klar in Deutschland, dass das auch nicht mehr so weitergehen kann.
Naja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wenn du für dich einen Ansatz gefunden hast, den du deiner Frau und deinen Kindern vermitteln kannst, dann hast du schon einen guten Weg gefunden. Da wird jeder seine Frage ein bisschen selbst auf eine eigene Art und Weise beantworten
müssen. Okay. Ja, da hast du recht. Sag mal, bei Thunfisch. Es ist ja ähnlich, nur dass man den nicht in Aquakultur, glaube ich, züchten kann, oder? Also nicht so richtig.
Doch, tatsächlich ist das möglich. In der Regel ist es so ähnlich wie beim Aal. Jungfische werden gefangen und dann gemästet, auch in Netzgehegen und so weiter.
Ja.
Man schafft es mittlerweile aber auch schon durch Hormonbehandlung und so weiter zu ableichen in Gefangenschaft und kann diese Eier dann auch
befruchten. Wow. Auf was sollte man achten, wenn man Thunfisch im Supermarkt kauft? Also es gibt ja diese ganzen Labels, MSC, whatever. Ja. Gibt es da irgendwas, was du aus wissenschaftlicher Sicht, wo du sagen würdest, jo, das kann man relativ bedenkenlos als Proteinquelle kaufen?
Ja, also tatsächlich gibt es eine ganze Menge Thunfischarten, die in relativ gut gemanagten Beständen sind. Also das ist dann Skipjack-Tuna, Katsuobonus pelamis oder eben auch dieser Little Tunny, der kleine Tunine. Das ist dann aber nicht die Thunfischqualität, die wir vom Gelbflossentun oder vom roten Thun, dem großen Blauflossen-Thunfisch kennen, aber ich finde, MSC ist erstmal grundsätzlich eine gute Sache für den Laien, um sich zu orientieren. Und ich war selber schon in so einem Kurs, weil es mich interessiert hat, um zu lernen, wie diese Zertifizierung zustande kommt.
Ja.
Natürlich ist kein System perfekt und es gibt immer Ansatzpunkte für Kritik. Aber ich finde es erstmal schon gut, dass die sich einen hohen Standard der Nachhaltigkeit versuchen, auf die Fahne zu schreiben und zu sagen, bestimmte Sachen müssen erfüllt werden von einer Fischerei, damit diese das Zertifikat bekommen.
Ja.
Und jeder, der mir jetzt sagt, er wird aber auch Schindluder betrieben und so, klar, es ist nicht alles perfekt, aber als ersten Ansatz eine für den Verbraucher sichtbare Zertifizierung zu erschaffen, die das Gewissen beruhigen kann, dass da auch wirklich drüber nachgedacht wird, dass der Bestand nachhaltig befischt wird, finde ich gut.
Ja.
So, dass da Verbesserungen stattfinden muss, gerne. Aber trotzdem ist es ein guter Ansatz, erstmal dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, mit einem Blick zu sehen, wurde hier was über was nachgedacht, ja oder nein.
Okay, das ist doch schon mal gut. Also einen zertifizierten, aus zertifizierten Fang den Fisch kaufen ist schon mal sicherlich stabiler als alles andere. Sag mal, wir Norddeutsche lachen oft und viel über Fischbuden und diese Touri-Fallen, die man da quasi hat, wenn die Leute dann immer gerne mal sagen, so, ich hatte hier so einen ganz frischen Fisch direkt aus dem Bremerhaven oder so, ne? Und dann weiß man ja so, ja, klar hast du den da, aber den kann man da gar nicht fangen, den Fisch, den du da gegessen hast. Gibt es ja schon, definitiv, also so bei einheimischen Arten kann man das machen, aber es gibt ja auch so Fische, wo man einfach sagen muss, ja, der Backfisch, der schmeckt richtig gut, aber der ist Rotbarsch, der kommt jetzt nicht aus der Elbe, aus der Elbmündung, den kann man vor Cuxhaven jetzt nicht fangen. Wenn man jetzt ein Backfisch isst, bleiben wir mal beim prominenten Beispiel, an den Landungsbrücken oder auf dem Fischmarkt in Hamburg, wo man denkt, den hat da hinten eben noch so ein bärtiger Typ mit einer gelben Regenjacke aus einer blauen Kiste direkt hier auf den Imbisswagen gehoben. Wie frisch ist der? Es gibt ja dieses Ding mit den Krabben zum Beispiel, die in der deutschen Nordsee gefangen werden, in China gepoolt werden oder wo auch immer. Oder
Marokko
gepoolt werden und zurückgefahren werden auf dem Seeweg oder geflogen werden ja teilweise auch. Das ist schon alles crazy Kapitalismus-Scheiße. Wie ist das mit den Fischbuden, mit den klassischen?
Boah, ich glaube, das kann man auch wieder nicht pauschal beantworten. Du hast aber ein paar nette Beispiele genannt. Also das, worauf du hinaus willst, ist, dass du zum Beispiel irgendwo in Naturi Trap Restaurant, ich weiß gar nicht, ob es eine Fischbude sein muss, frischen Fisch bestellst und bekommst dann zum Beispiel Pangasius oder Tilapia, also Fischarten,
die aus... Ja gut, das ist ja, nee, das meine ich gar nicht.
Das ist aber ein ganz großer...
Das ist schon richtig crazy, weil das sind ja irgendwelche Antibiotika-Pfützenfische aus Thailand. So.
Nicht unbedingt, aber sie kommen tatsächlich häufig aus dieser Mangroven-Aquakultur, wo früher mal Mangroven waren, und Pangasius und Tilapia. Wir haben beide ein sehr weißes, festes Fleisch und sind für solche Sachen gut geeignet. Das heißt, als Lebensmittel so, wenn du einem nicht Fischexperten das vorsetzt, ist es erstmal weißer, fester Fisch und das mögen die meisten.
Ja, gut. Nee, ich meine,
das wird häufig im Restaurant angeboten, auch in Deutschland. Und es ist unglaublich, wie häufig Leute auch getäuscht werden. Also mein Institutsleiter zum Beispiel war beteiligt an der Arbeit auch mit Frankfurt, mit dem Frankfurter Flughafen zusammen, wo sie halt getestet haben, was eingeführt wird und als was es deklariert ist und was es am Ende genetisch zum Beispiel ist. Und die haben auch Restaurants getestet in einem anderen Projekt, wo klar wurde, dass zum Beispiel, wenn du im Restaurant Seezungenfilet bestellst, das häufig keine Seezunge ist, sondern es ist entweder zum Beispiel nicht die atlantische Seezunge, sondern die senegalesische Seezunge oder eine ganz andere Art, wie zum Beispiel irgendwelche Drückerfische oder sowas. Also sprich, da wird schon geschummelt und anders deklariert und anders benannt. Also gerade Pangasius und Tilapia sind halt billig, weil man sie in Massen produzieren kann. Sie schmecken halt relativ rein und das ist häufig in irgendwelchen Backfisch oder sowas dann tatsächlich drin. Es gibt sogar Fischstäbchen, die mit diesen Arten gemacht werden.
Aber es muss doch draufstehen.
Mittlerweile muss es, glaube ich, draufstehen. In einem Restaurant ist es viel, viel schwieriger, weil da kannst du erstmal sowieso schreiben, was du willst und so schnell, also du darfst es nicht, aber da kannst du ja theoretisch und so schnell kann dich auch keiner überführen, gerade wenn du mit dem Filet arbeitest, wenn da nicht gerade jemand eine Probe nimmt und die Genetik überprüft.
Genau, darauf würde ich gerade hinaus. Kannst du als Wissenschaftler, es gibt ja, wir haben das in der Schule ja gelernt, im Chemieunterricht, man macht so Geruchsproben und Geschmacksproben, wenn du jetzt an der Fischbude bist und dann sagst, da wird dir erstmal pauschal Backfisch verkauft. Und dann sagen die dir, das ist Dorsch. Und du beißt da rein und sagst, nee, Kollege, das ist Köhler, also der sogenannte Seelachs. Oder so, würdest du das schmecken?
Also
anhand der Konsistenz des Fleisches oder so?
Mit verbundenen Augen ganz klar ja. Nein, natürlich nicht. würde ich es nicht können, weil vor allem, wenn du irgendwie in Bierteig und Öl ja, ausbackst. Ja. Aber tatsächlich finde ich schon, dass ein Kabeljau oder ein Dorsch von der Struktur des Fleisches anders strukturiert ist als ein Seelachs, um diese bei diesen Beispielen zu bleiben. Die haben viel flakigeres, also hier so große Myomeren und große Stücken und das fällt anders auseinander als ein
Dorsch und Bierteig. Ne?
Oh. Ja. Aber um es nochmal zu sagen, was du eben auch nochmal als Beispiel genannt hast, der Rotbarsch zum Beispiel, das fast alles an Rotbarsch wird zum Beispiel in Bremerhaven angelandet.
Genau, und darauf wollte ich hinaus.
Und viel davon wird ja auch gar nicht mehr frisch angelandet, sondern wird direkt auf dem Schiff eingefroren. Also es gibt natürlich auch den Frischfang, da wird es auf Eis transportiert. Ja. Und der Fisch wird teilweise bis zu 2 Wochen oder länger auf Eis transportiert.
Ist genau, aber immer wo noch wird genießbar. Er gefangen?
Je nachdem, welche Art es ist und welche, also da gibt es verschiedene Arten, aber es wird jetzt nicht vor der Nordseeküste der Rotbarsch gefangen, sondern es ist, keine Ahnung, Barentssee oder so, ein bisschen weiter weg. Aber damit der eben noch frisch ankommt, muss er eben entsprechend behandelt werden. Entweder er wird filetiert direkt an Bord und dann eingefroren in Blöcken oder er wird auf Eis gelegt und dann kriegt man ihn als ganzen Fisch auf Eis im Fischhandel.
Ja.
Und je schneller das geht, desto frischer ist es. Aber zum Beispiel in Bremerhaven wirst du Rotbarsch relativ frisch bekommen können, während das in Süddeutschland natürlich schwieriger ist, weil dann erstmal diese ganzen Transportwege.
Der Landweg noch dazwischen ist, ja.
Genau.
Also ich fahre selber gern nach Bremerhaven in die einschlägigen Fischläden und kaufe da meinen Fisch. Ne? Mhm. Oder wenn meine Eltern, ich kenne das von Kind auf, meine Oma und Opa immer, wenn jemand in Bremerhaven war, dann hat er immer so angerufen und gesagt, soll ich Fisch mitbringen? Was brauchst du? Und so. Ne? Und ich lasse mir immer noch auch Rotbarsch aus Bremerhaven mitbringen oder wenn ich selber da bin, weil ich weiß einfach genau das, was du gerade gesagt hast. Er ist einfach auf dem Landweg nicht mehr unterwegs, sondern der ist schon lange da. Und ich sag mal so, ein Fisch, selbst wenn er eingefroren wird an Deck schon auf dem Schiff, ist es jetzt nicht das Schlimmste, weil er wird ja eh eingefroren. Also ist halt auch Latte. Ne? Okay, das heißt, trotzdem kann man ruhig mal hingucken, ob man da jetzt ein Aquakulturfisch aus der Antibiotika-Pfütze kriegt oder ein Dorsch.
Also ich finde es schon immer wertvoll, den Verkäufer zu fragen, was es für ein Fisch ist oder das Restaurant.
Voll.
Weil wenn dann schon nicht geantwortet werden kann, weil die es gar nicht wissen, dann muss man sich auch nicht der Illusion hingeben, dass es irgendein hochwertiger, frischer Fisch war.
Ja, ich habe das mal gemacht, tatsächlich in einem Fischimbiss, nicht eine Kette, sondern eine kleinere, wo ich einen Fisch kaufen wollte. Dann habe ich gefragt, was ist das für eine Forelle? Wo kommt die her? Und dann hat die Verkäuferin gesagt, das ist Lachsforelle. Dann habe ich gesagt, diesen Fisch gibt es nicht. Dann hat sie gesagt, doch, das ist Lachsforelle. Ich sage, wo kommt denn her? Ja, aus so und so. Ich sage, aus einem eckigen Teich mit Pellets gefüttert. Nee. Dann habe ich gesagt, ich bin raus, den Fisch kaufe ich nicht. So, nee, sorry, mache ich nicht. Ne, finde ich auch gar nicht so verwerflich, dann dass sie das nicht weiß, aber ich finde, das ist genau das, was du sagst. Wenn man Lebensmittel handelt und das ein Lebewesen ist, dann sollte man vielleicht so ein bisschen sagen können, was es ist. Vor allem, wenn du in so einem vermeintlichen Nischending wie einem Fischhandel bist, die nur Fische verkaufen. So dann, also wenn du jetzt beim Schlachter stehst, dann erwarte ich nicht von dem, dass er mir immer sagen kann, wie die Kuh hieß, die er da gerade durch den Wolf gedreht hat, aber in einem Fischladen mir zu sagen, was das für ein Fisch ist und wo der herkommt, das, wenn ich nur Fische verkaufe, sollte man schon wissen.
Aber es gibt ja den Begriff Lachsforelle, der wird unter Anglern oder Wissenschaftlern natürlich nicht akzeptiert, so, weil er halt das ist keine Artbezeichnung, aber das ist ein typischer Handelsname für eine Regenbogenforelle mit rot gefärbtem Fleisch, die meistens mit Farbstoffen erzeugt wurde.
Genau.
Ja. Und das für viele ist das einfach ganz normal, diesen Fisch dann Lachsforelle zu nennen.
Aber es ist genauso, wie es einen Seelachs ja auch nicht gibt.
So ist es genau.
Für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, der Seelachs ist ja eigentlich nur ein Köhler und das ist eine, vereinfacht gesagt, eine Dorschart, ne?
Ja, gehört zu den Galliden, genau, aber wie auch Pollack oder viele andere.
Auch ein geiler Angelfisch. Ey. Ich habe mal durch Zufall mit der Spinnrute in Dänemark auf Aals einen langen letzten Wurf gemacht. An einem Spot, den du 100% kennst. Und da...
Beim Forellenangeln.
Beim Meerforellenangeln, da habe ich einen Einschlag gekriegt und dachte, da ist die Todesmeerforelle dran. Und ich habe mich so gefeiert, Alter, und bin noch 10 Meter ins Wasser reingelaufen, um die bloß zu landen, ne? Und dann war das so ein 45er Köhler. Die machen richtig Alarm. Geiler Fisch. Also schmeckt ja auch gut. Also
toll, mein
Fischstäbchen habe ich tatsächlich gerade gegessen. Gibt's bei euch zu Hause auch Fischstäbchen?
Ja.
Oder kriegst du das ethisch nicht hin? Also ich habe gerade MSC-zertifizierte Fischstäbchen gegessen.
Die haben wir auch.
Gut.
Also meine Kinder und ich, wir lieben das, gerade mit Blumenkohl und Kartoffeln. Das ist so ein Kindergericht,
was ich immer noch... Wir hatten mit Möhren und Kartoffelbrei.
Sehr schön.
So, geil. Marco, lass uns ganz kurz switchen von der Aquakultur nochmal zur kommerziellen Fischerei. Mhm. Ich finde, das ist auch immer ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr an Anteil in Diskussionen gewonnen hat. Du erinnerst dich vielleicht an diese Geschichte am Bodden, wo es so ein Video gab online, was viral gegangen ist, wo ein Boddenfischer kistenweise große Hechte angelandet hat und jemand hat das gefilmt und sich empört darüber, dass er jetzt so viele große Hechte totgeschlagen hat. Und dann gingen gleich die Mythen los online, das wird alles zu Fischmehl verarbeitet und so weiter und so fort. Und es gibt viele Gewässer, die durchaus produktiv und geil zu beangeln sind, weil sie auch von Fischereibetrieben mit bewirtschaftet werden und diese Fischer geben die Angelkarten raus. Prominente Beispiele, Müritzfischer, andere Fischereibetriebe sehen in Mecklenburg-Vorpommern viel, in Schleswig-Holstein, da wird das ganz erfolgreich betrieben. Da will ich gar nicht groß drauf eingehen, weil das wissen wir alle. Da gibt es, ist es ganz oft so, dass Seen gehören einem ansässigen Binnenfischer und der Binnenfischer bewirtschaftet, besetzt diese Seen manchmal auch und gibt Angelkarten raus und macht da die Regeln oftmals nach Gutdünken.
Da sind wir wieder beim Besatz.
Du sagst schon,
nur genau. Nur weil du Besatz gesagt hast. Ja, weil eigentlich.
Naja, viele Arten, die zum Glück da gefangen werden, reproduzieren sich da auch selber gut. Mhm. Und das ist einmal diese Geschichte, die ich eigentlich nicht mehr diskutieren möchte, weil ich glaube, bewiesen ist, dass eine Angelfischerei und eine kommerzielle Fischerei auf dem gleichen Gewässer, wenn sie denn schlau gemacht ist, super koexistieren kann. Und es gibt wirklich arschproduktive Zandergewässer auch, von denen keiner glaubt, dass die sind einen Meter tief oder 1,50 Meter tief und werden von Binnenfischern bewirtschaftet und da kannst du richtige Kanonen fangen und da gibt's genug Binnenfischer, die auch dann mal da den Meterfisch zurücksetzen. Mhm. Wenn er es noch kann, wenn er am Netz hängt, nicht zu lange hängt. Worauf ich hinaus möchte, ist nochmal dieser Take. Einmal ist diese Binnenfischerei noch rentabel. Also Fischereibetriebe in Deutschland gehen ja reihenweise pleite, vor allem an den Küsten, an der Ostsee und der Nordsee. Vor allem, also Binnenfischerei gibt's ja echt auch noch selten. Die Frage ist, diese Fischmehlmythen und dieses, die Fischer machen die Seen kaputt. Hast du dazu eine Meinung? Weil ich finde, diese Fischmehlgeschichte, die hast du mir vor ein paar Jahren mal erklärt, als das passiert ist, die hat's geil auf den Punkt gebracht. Das fand ich total interessant. Willst du das, weißt du noch, was du gesagt hast? Also, wie man eigentlich Fischmehl produziert oder was dafür benutzt wird?
Also, ich kann kurz den Bogen machen. Ich glaube, für diese Bodden-Geschichte wäre Professor Robert Allinghaus eigentlich ein besserer Gesprächspartner. Vielleicht findest du den ja auch irgendwann mal als Gesprächspartner gegenüber.
Bestimmt.
Wäre cool. Also, der hat ja dieses wirklich große und umfangreiche Boddenhecht-Projekt gemacht, wo die sehr, sehr intensiv auch auf dieses Ökosystem eingegangen sind und sich angeschaut haben, wie da die kommerzielle Fischerei und die Angelfischerei koexistieren und was für Probleme sich daraus entwickelt haben, warum der Hechtbestand schlechter geworden ist über die Zeiten. Das ist auch belegbar. Ja. Und da haben sie auch ein paar Ursachen gefunden und daraus eben Management-Empfehlungen abgeleitet, die mehr von den Fischmehlfischern im Bodden ist nicht haltbar. Also ich will nicht ausschließen, dass nicht schon mal irgendwann ein Rest von Hechten, der da gefischt wurde, irgendwo aufgekauft wurde und am Ende doch zu irgendeinem Viehfutter verarbeitet wurde. Aber das ist nicht der Grund, warum die gefischt werden. Weil Fischmehlfischerei findet normalerweise bei Schwarmfischen statt, wo halt unfassbare Mengen gefangen werden. Also die Lodde ist ein bekanntes Beispiel, die wird dafür gefangen oder auch aus Sprotten wird teilweise Fischmehl gemacht. Und die Menge, die dafür notwendig ist, um das wirklich kommerziell
rentabel
zu gestalten, es geht weit über das hinaus, was man mit irgendwie einem Stellennetz an den Bodden an Hechten fängt. Nichtsdestotrotz kann das natürlich sein, dass mal ein Boddenfischer irgendwie sein Boot voll macht mit Hechten und am Ende nicht weiß, wie er die verkaufen soll und dann weiß der Geier, was damit passiert, aber die Hechte wurden nicht für die Fischmehlproduktion gefangen, das kann ich schon mal sagen, da bin ich mir ganz sicher. Und dass sie zu koexistieren können, es ist ja häufig so, dass einer dem anderen die Schuld gibt für eine Situation, die sich verschlechtert.
Ja, genau.
Ob es jetzt der Kormoran oder der Fischotter oder der Berufsfischer ist, Angler finden schnell irgendwie einen Sündenbock dafür, dass sie nicht fangen. Aber das ist häufig gar nicht unbedingt der einzige Grund. Und an den Bodden hat sich das halt auch gezeigt, dass da verschiedene Aspekte sind, die da gleichzeitig mit an dem Hechtbestand quasi gerüttelt haben.
Genau, also würdest du sagen, dieses dieses Bashing auf kommerzieller Fischerei im Süßwasserbereich ist eigentlich nicht gerechtfertigt in Deutschland.
Ich finde. Ja, also um die Frage nochmal aufzubringen, also du hast ja gesagt, dass die Höhere alle pleite gehen, ist nicht alleine der Grund. Einer der Gründe ist auch, dass es ausstirbt. Das ist ein Handwerk, wo es halt immer weniger Nachwuchs gibt. Nicht zuletzt, weil es einfach immer schwieriger wird und viele der hochpreisigen Arten am Ende nicht mehr befischt werden können. Ich glaube, das Aal ist ein, der Aal ist ein Beispiel. Also da wird es auch schwieriger. Es gibt halt mittlerweile eigentlich im Küstenbereich Fangverbote 6 Monate lang, um die abwandernden Fische zu schützen, wo ich aus biologischer Sicht sage, ja, wichtig. Wo ich aber natürlich auch sehe, dass es unter Umständen für so einen Binnenfischer oder einen Fischer in einem Flusssystem im Estuarbereich problematisch sein kann, wenn ihm plötzlich sein ganzes Einkommen weggeht. Ja, klar, aber da kann ich dann ja auch nichts für sozusagen, sondern ich möchte eigentlich, dass der Bestand sich wieder so erholt, dass er irgendwann wieder nachhaltig befischt werden kann. Das ist mein Job. Und ich glaube, dass es eine Koexistenz geben muss und kann. Und denke, dass es in der Binnenfischerei, wie du schon gesagt hast, gute Beispiele dafür gibt. In der Meeresfischerei, und Bodden ist so ein bisschen an der Grenze dessen,
ist es natürlich Brackwasser ist, für die es nicht wissen.
Genau, das ist quasi, also da haben wir natürlich noch Einflüsse von marinen Arten wie dem Hering und der Sprotte, und das sind Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fischarten, die dann auch wieder von der kommerziellen Fischerei beeinflusst werden. Ja. Und da muss man unterscheiden zwischen dem kleinskaligen Berufsfischer und der richtigen kommerziellen Größenfischerei, wobei auch da wieder viele Missverständnisse vorliegen. Es gibt halt diese schwimmenden Fabrikschiffe in der Ostsee nicht, von denen einige Angler sagen, die sind dafür schuld, dass der Dorsch nicht mehr da ist. Das geil, existiert.
Geil, jetzt. Überleitung, geil. Marco, danke. Pass auf. Ich habe eben noch mal zum Spaß vor unserem Date in eine Facebook-Gruppe, das ist so ein soziales Netzwerk, benutzen Boomer. Die sitzen, dass sich jetzt alle posten seltsame Sachen und nee, nichtsdestotrotz, da gibt es durchaus Gruppen, die sich mit der Angeln der Ostsee befassen. Und da gab es in den letzten Jahren, bevor der Dorsch für offiziell tot erklärt wurde, vereinfacht gesagt, wissenschaftlich strömen sich jetzt dir wahrscheinlich die Nackenhaare, wenn ich das so sage, aber gab es da immer wieder diese Thesen, dass die Fischkutter und Fischfangboote und große Trawler oder was auch immer über Laichgründe der Dorsche gefahren sind, da die mit Schleppnetzen, die am Boden rumrödeln, Laichhabitate zerstört haben und so weiter und so fort. Und ich habe hier tatsächlich, ich zeig dir das mal ganz kurz, du siehst es, ist so eine GPS-Aufzeichnung. Mhm. Es gibt ja Websites, die GPS-Daten wiedergeben von Flugzeugen, und das gleiche gibt es auch von Fischen. Schön wär's, von Schiffen. Und das sind GPS-Daten von einem dänischen Fischerboot in der Flensburger Förde. Und der Mensch, der das hier beobachtet hat, schreibt, der dänische Muschelfischer war in den letzten 10 Tagen ganz schön aktiv in der Flensburger Förde. Das macht einen traurig und wütend zugleich. Darunter gibt es dann wieder die klassischen Kommentare, das ist eine Frechheit, dass das nicht verboten wird, und woanders gibt es teure Projekte, um Seegraswiesen wieder zuzusetzen. Stellenweise lag in den letzten Wochen das ausgerissene, angeschwemmte Seegras schon über 1 Meter hoch am Ufer. Wir gehen immer wieder an der Küste spazieren, da sieht man das deutlich. Ich fürchte, die Angelei wird in nächster Zeit auf dänischer Seite nicht so ergiebig sein. So. Und da frage ich mich immer, ihr als Thünen-Institut arbeitet ja auch mit der kommerziellen Fischerei zusammen sozusagen, also beziehungsweise überwacht, was da passiert, und gebt Quoten zumindest raus, also überwachen, was passiert. Du verziehst dein Gesicht. Moment, ich berichtige das. Ihr gebt Empfehlungen an die Politik weiter, die dann die Quoten beschließen, und kontrolliert wird es nicht von euch, sondern es wird von den Fischerei Ämtern beziehungsweise der Fischereiaufsicht oder wie auch immer.
Genau, wir sind keine Kontrolleure.
Genau, ihr kontrolliert das nicht, aber ihr monitort das.
Wir monitoren die Bestände, nicht die Fischerei alleine. Wir haben zwar schon, erheben teilweise auch Daten zu der kommerziellen Fischerei, was Fischereiaufwand bedeutet, zum Beispiel wie viel Stunden wird von einer bestimmten Flotte auf eine Art gefischt. All solche Daten laufen teilweise bei uns zusammen, aber unsere Aufgabe ist vor allem das Monitoring und am Ende ein Stück weit auch die Bewertung von Fischbeständen.
Genau, das meine ich mit überwachen. Also nicht, dass ihr das überwacht auf diese Art und Weise, du hast 5 Dorsch zu viel an Bord, sondern überwacht mit, die Daten laufen bei euch zusammen und ihr setzt euch wissenschaftlich damit auseinander. Zumindest mit den Daten, die ihr bekommt, und die Daten, die relevant sind. Wie beurteilst du als Wissenschaftler jetzt so eine Aussage?
Ja, ich kenne den speziellen Fall nicht. Also ich kenne diesen Muschelfischer, von dem du sprachst, nicht. Ich weiß nicht genau, was er macht. Und du hast da ein paar Sachen auch durcheinander geworfen. Also die Laichhabitate von Dorsch. Der Dorsch ist ein pelagischer Laicher, der laicht in der Wassersäule. Die Eier sind auch in der Wassersäule. Ja. Es gibt bestimmte Gebiete von dem westlichen Dorschbestand, wo die Dorsche zusammenkommen, um zu laichen. Die brauchen dann relativ tiefe Becken, tiefes Wasser. Und natürlich gibt es eine Fischerei auch auf Aggregation von Laichfischen. Aber beim Dorsch ist ja nur eine sehr intensive Situation entstanden.
Ja, das Fass will ich auch gerade gar nicht aufmachen. Mir geht's
da wäre ich auch der falsche Ansprechpartner. Da gibt es die Kollegen vom Institut für Ostseefischerei.
Genau, also das Fass Dorsch will ich einmal reingucken, aber nicht auskippen und umrühren und sortieren, sondern mir geht es jetzt eigentlich darum, ist es wirklich so, dass Fischer so aggressiv, nenne ich das jetzt mal, bestimmte Gebiete abfahren, dass sie so sehr dem Ökosystem schaden können, wie das hier vermutet wird. Also hier geht's ja davon, gehen die ja davon aus, sie haben GPS-Daten, man sieht hier, dass der Fischer hoch und runter gefahren ist und bestimmte Gebiete zigmal angefahren hat auf dem GPS-Track, den man hier sieht auf der Karte, und andere beobachten, dass halt ganz viel Seegras angespült wird in dem Moment oder in dem Zeitraum. Ist es tatsächlich so, dass die Fischerei immer noch die kommerzielle Fischerei immer noch in den deutschen Gewässern an der Küste so vorgehen kann, dass da Meeresboden beschädigt wird oder dass da nachhaltig durch kommerzielle Fischerei der Natur geschadet wird auf so eine Art und Weise?
Also grundsätzlich ist das ja ein dänischer Fischer vor der dänischen Küste gewesen, und ich kenne jetzt den speziellen Fall nicht, aber normalerweise würde ich nicht erwarten, dass ein Muschelfischer auf einer Seegraswiese fischt, weil eine Seegraswiese in der Regel ein anderes Habitat ist als eine Muschelbank. Das kann ich also nicht wirklich beurteilen anhand von irgendeinem Post, und da muss da immer extrem vorsichtig sein.
Ja, deswegen, genau darum geht's mir, ne? Um dieses, das ist für mich so exemplarisch, oder ist eine schöne Metapher eigentlich, weil diese Beiträge in sozialen Netzwerken, dazu gibt's halt so viel und es gibt so viel kontroverse Diskussionen, deswegen kam das so schön gelegen, dass heute Morgen gerade wieder so ein Ding gekommen ist. Und das würde ich gerne mal einordnen aus wissenschaftlicher Sicht. Also lohnt sich dieser Aufschrei oder muss man jeden Einzelfall beurteilen? Oder
das ist ja etwas, weshalb die Wissenschaft teilweise, warum teilweise der Wissenschaft nicht mehr vollständig zugehört wird, weil Wissenschaftler dazu neigen, Dinge ein bisschen zu verkomplizieren, weil sie eben kompliziert sind. Also man differenziert zu betrachten ist extrem wichtig, und du kannst nicht anhand von solchen Beispielen jetzt sagen, die Fischerei ist immer schlecht sozusagen. Nö. Trotzdem ist also es ist schon berechtigt zu sagen, dass ein Grundschleppnetz einen nachhaltigen Schaden am Meeresboden verursachen kann. Ja. Dafür gibt's dann aber im Gegenzug in der Regel mittlerweile Schutzkonzepte, die versuchen sicherzustellen, dass bestimmte Teile des Meeresbodens eben nicht zerstört werden. Oder dass man versucht, Alternativen zu finden für diese sehr invasive Fischereimethode. Also da gibt's dann auch wieder Arbeitsgruppen, die sich mit alternativen Fanggeräten auseinandersetzt, die Ausstiegslöcher für Untermaßige beinhalten und vermeiden, dass Schweinswale gefangen werden. Also man darf auch nicht vergessen, dass der Gedanke, es besser zu machen, immer mitleben muss.
Okay, also kannst du da nicht viel zu sagen. Glaubst du, dass auf der dänischen, also gelten in Dänemark, in der Flensburger Förde, ist es ja so, für die, die es nicht kennen, auf der einen Seite ist Deutschland, auf der anderen Seite, das ist so ein Stück Ostsee, das geht rein, ist wie ein Fjord. Auf der einen Seite ist Dänemark, auf der anderen Seite ist Deutschland. Gibt es da unterschiedliche Gesetze? Also ist das tatsächlich so?
Da gibt es bestimmt unterschiedliche Gesetze. Bei uns ist es ja schon so, dass ein Bundesland ein anderes Gesetz hat als das andere.
Auf jeden Fall.
Fischerei,
ja, das ist klar.
Ich kann aber die Situation in der Flensburger Förde nicht weiter kommentieren. So.
Okay. Dann lassen wir das. Den Zustand der Ostsee kann man jetzt, ohne spezifisch auf einen Fisch einzugehen, wie würdest du den beurteilen oder wie beurteilt ihr den oder deine Kollegen aus Rostock?
Ja, also ist für viele Fischarten hochproblematisch. Also Dorsch ist ein ganz klassisches oder jetzt auch prominentes Beispiel, weil die Bestände wirklich in einem sehr schlechten Zustand sind. Da gibt's, wie gesagt, auch Experten, die sich damit mehr auseinandersetzen als ich. Ja. Aber ich habe mit meinem Kollegen Uwe Krumme zum Beispiel darüber telefoniert vor unserem letzten Podcast und mich nochmal informiert. Es gibt halt verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass der Dorsch in einem so schlechten Zustand ist.
Ich glaube, es gibt auch auf NDR, in der ARD-Mediathek und auf YouTube eine Doku vom NDR, glaube ich, nur zum Dorsch, die ich empfehlen kann, für euch, die sich da näher mit beschäftigen wollen.
Genau, also um es kurz zu fassen, ohne da jetzt die Details auszupicken, weil wie gesagt, da gibt es auch andere Leute, die es besser beschreiben und beurteilen können, aber die Situation ist nicht gut, und es sind viele Fischarten, die in der Ostsee Probleme haben sozusagen, weil wir verschiedene Faktoren haben. Ob es jetzt die Fischerei ist, die über Jahrzehnte auch ein Faktor ist, wobei man sagen muss, dass die kommerzielle Fischerei, also die Fischereiintensität abgenommen hat durch die immer weniger werdenden Fischereibetriebe, die es gibt. Das ist auch belegbar. Aber wir haben halt auch bestimmte Klimaeffekte, die dazu führen, dass zum Beispiel weniger häufig Salzwasser eingeströmt wird aus der Nordsee, was teilweise wichtig wäre für bestimmte Fischarten und der Reproduktion.
Ja.
Wir haben andere Prozesse, dass sauerstoffarme Zonen entstehen können.
Ja.
Wir haben invasive Arten. Also es ist ein Wechselspiel.
Es ist ein Wechselspiel. Genau. Es ist nicht nur die kommerzielle Fischerei, die immer gerne an den Pranger gestellt wird dafür, um zu sagen, dem Dorsch geht's schlecht oder der Dorsch ist weg oder der Ostsee geht's schlecht. Es ist ein Faktor oder es sind viele Faktoren, die damit reinspielen.
Genau. Und es ist ein Wechselspiel. Und natürlich, wenn ein Bestand auf einem absteigenden Ast ist, dann noch durch Angelfischerei oder Fischerei, die beide in den letzten Jahren auf dem gleichen Niveau Fische entnommen haben, sozusagen, hat natürlich trotzdem einen Einfluss auf den Bestand. Wenn ich Fische entnehme, absolut, sind sie nicht mehr da.
Ganz genau, einfach. Genau. Und da finde ich, hat Jörg Ovens was ganz Tolles, hast du die Folge gehört, die ich mit Jörg gemacht habe? Jörg Ovens was ganz Tolles gesagt. Jörg hat gesagt, und das gilt auch für einen Angelladenbesitzer an der Ostsee, den ich jetzt hier nicht namentlich nenne, aber der auch da ganz ehrlich mit mir mal drüber gesprochen hat, die beide gesagt haben, ey, als das losging mit den Backlimits für den Dorsch und so, dann ging hier, hatten wir alle Panik und wir sind alle auf die Barrikaden gegangen. Und dieser Angelladenbesitzer ist relativ schnell von den Barrikaden wieder runtergegangen, weil er gepeilt hat, was da eigentlich gerade passiert und weil ihm auch die Tonalität dieser Proteste, die da geführt wurden, seitens der Anglerschaft oder seitens der vor allem auch verständlicherweise Tourismus, vom Tourismus abhängigen Fischkutterbetriebe, die Angelkutter, die rausgefahren sind und so weiter, die wurde sehr reißerisch und sehr schwierig und problematisch meiner Meinung nach. Und Jörg hat gesagt, er ist auch am Anfang mit auf die Straße gegangen, aber sagt im Nachhinein, Alter, hätte ich gewusst, was da passiert oder hätte ich am Anfang ein bisschen mehr Durchblick gehabt, dann hätten wir das Backlimit viel schneller gebraucht oder hätten auf gar keinen Fall noch da diskutieren dürfen, was den Dorsch angeht. Und da sind wir an einem Punkt, über den ich mit dir heute nochmal unbedingt kontrovers sprechen möchte. Und das ist dieser Belief in Science Aspekt. Wenn Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft im Fußball ist, dann sind immer alle gleich Bundestrainer. Wenn Corona ist, sind sie plötzlich alle Virologen. Und wenn es darum geht, dass die Angelfischerei reguliert wird und der kleine Mann beschnitten wird, ne, dann sind auch immer alle ganz laut und wissen es wieder besser. Und ich stelle mir das so vor, dass Wissenschaftler dann die Wochen, Jahre, Monate da sitzen und an forschen und deren Job das ist, dann stellt sich da irgendjemand hin und behauptet einfach völlig das Gegenteil von dem, was du wissenschaftlich belegen kannst. Wie sehr knallt einem da die Hutschnur durch? Also ich würde an deiner Stelle, ich würde mit einer Faust in der Tasche vorm Internet sitzen und durchgängig mein Handy oder meinen Computer anschreien, wenn ich mir die Scheiße durchlesen muss, die da teilweise ins Internet geballert wird und ja auch von größeren Portalen wiedergegeben wird und so weiter und so fort. Also ich würde da komplett durchdrehen. Und das ist ja kompletter Wahnsinn. Also da, wo immer in die Komfortzone oder das Privatvergnügen von Menschen eingegriffen wird, da wissen die Leute es plötzlich immer besser, ne? Ich frage die Leute, die das mir gegenüber machen, die Wissenschaft sowohl bei den Virologen als auch bei den Fischereiwissenschaftlern in Frage stellen, immer so, ey, gehst du auch zum Bäcker und erklärst dem, wie viel Salz er in seinen Teig machen muss? Oder sagst du dem Kfz-Mechaniker, der dein Auto repariert, auch, welche Viskosität für deinen Motor besser ist, obwohl der Hersteller und der Mechaniker was anderes sagen, die das gelernt haben? Und du, Jörg, halt vielleicht einfach mal dein Maul und nimm mal hin, was der Fachmann sagt. Wie gehst du damit um? Wie hältst du das aus, Marco?
Ja, ich glaube, dass es nicht nur bei der Wissenschaft gerade so ist. Wir leben irgendwie in einer Zeit, wo diese Begriffe wie Alternative Facts oder wo die Glaubwürdigkeit in Institutionen einfach total gesunken ist und teilweise auch durch die, durch Social Media oder auch der Verfügbarkeit von Informationen. Ich habe da gerade erst was sehr Interessantes zugehört. Informationen sind nicht immer gleich Wahrheit. Und es gibt unfassbar viele Informationen. Und Wahrheit unter den Informationen ist ein ganz, ganz kostbares, seltenes Gut. Und Wissenschaftler sind immer auf der Suche nach bestimmten Wahrheiten. Und das wird man ist dazu in der Lage, das sogar empirisch, also durch Zahlen zu belegen, also mit Wahrscheinlichkeiten. Deswegen drücken sich Wissenschaftler in der Regel auch so langweilig vorsichtig aus und wollen nie irgendwie Pauschalantworten geben mit so ist das und so ist es nicht, sondern die sagen immer, es sieht so aus, als wäre es so.
Ja, das machst du seit einer Stunde, 40
Minuten, Marco. Ja, genau, aber es ist halt, es muss alles differenziert betrachtet werden. Und das bedeutet nicht, dass man nicht recht hat, sondern man ist vorsichtig in seinen Aussagen, weil man muss erstmal beweisen, dass es anders ist. Und der Unterschied zwischen Leuten, die einfach populistisch Aussagen treffen und Wissenschaftlern, die versuchen, eine Aussage zu treffen auf Basis ihrer Forschung, ist, das eine ist reproduzierbar und das andere nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Forschungsergebnisse vorstelle, habe ich in der Regel mit einer Statistik untermauert, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn jemand anderes das Gleiche genauso angeht, wird er zum gleichen Ergebnis kommen wie ich. Während jemand anderes, der einfach nur behauptet, es wäre alles ganz anders, weder Zahlen noch Fakten liefern kann. Dazu reicht kein Wikipedia-Eintrag, dazu reicht auch keine Diskussion auf irgendeinem Facebook-Forum, sondern dafür muss man eben die entsprechenden Zahlen vorlegen können, die belegen, dass das, was man sagt, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit richtig ist. Und da ist der ganz große Unterschied. Und um die Frage zu beantworten, natürlich ärgert es mich manchmal, wenn Menschen Dinge dann besser wissen oder irgendwie jemandem die Schuld dafür geben, dass es so ist, wie es ist. Bestes Beispiel ist, dass die Sichtweise auch unterschiedlich ist. Während ich als Aalforscher zum Beispiel den Gesamtbestand im Auge habe, kann das für den Angler an der Weser zum Beispiel ein ganz anderes Problem sein. Wenn er seine Aale eingesetzt hat, ist sein Problem behoben. Dann sind wieder Aale drin. Das heißt aber nicht, dass der Gesamtbestand automatisch in einem besseren Zustand ist als vorher. Er sieht es nur nicht mehr, weil er sieht nur auf das Gewässer vor seinen Augen. Und ich persönlich versuche halt den gesamten Bestand mit meinen Kollegen zu betrachten.
Ja, du bist aber zu diplomatisch, finde ich. Also wenn das ist ja vielen Leuten auch nicht klar, deswegen möchte ich das auch nochmal hier einmal erklären kurz. Wenn eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht wird, zum Beispiel zu Thema X, Y, whatever, scheiß drauf, Krebse zählen. Du hast gezählt mit einem großen Team, wie viele Krebse es in dem und dem See gibt. So. Und ihr könnt anhand von wissenschaftlichen Methodiken, die bewiesen sind, dass sie funktionieren, nachweisen, so und so viel Krebse sind da drin. Dann veröffentlicht ihr ein sogenanntes Paper oftmals. Dieses Paper wird dann in verschiedenen Portalen veröffentlicht oder nur in einem und wird gereviewt. Und gereviewt bedeutet immer, andere Wissenschaftler aus den gleichen Fachbereichen schauen sich das an und sagen, jo, das kommt hin, was die gemacht haben. Die Methoden, die die angewandt haben, sind richtig, da sind keine Rechenfehler drinne. Das ergibt Sinn, was die da gemacht haben und das ist cool. So, und wenn ich jetzt mein Auto in eine Werkstatt bringe, ne, und der Kfz-Meister sagt, du, deine Steuerkette ist gerissen, weil da war eine Dichtung undicht und da war nicht genug Öl drin. Und ich sag, das stimmt gar nicht. Die da oben wollten, dass das Öl da nicht drin ist. Deswegen hat Hillary Clinton, die vorher Kinderblut getrunken hat in der Pizzeria, meine Dichtung angeritzt, ne? Und so weiter und so fort. So. Und irgendwelche Illuminaten sind schuld, dass mein Dings leer ist. Und dann sagt der Azubi, nee, das sieht man, da war einfach kein Öl drin. So, das auch im restlichen Motor nicht. Das kann da nicht dran gelegen haben. Und dann sagt der Meister das auch nochmal und der Geselle auch und der Altgeselle auch und der Inhaber von dem Autohaus, der auch Kfz-Meister ist, sagt das Gleiche. Dann kann ich mich ja nicht hinstellen und sagen, das ist so. Und dann hole ich einen Gutachter. Und der Gutachter, der ja im Prinzip nur ein Typ ist, der dein Paper gereviewt hat, kommt hin und sagt, Digga, das Auto ist kaputt, weil da kein Öl mehr drin, weil die Dichtung ist kaputt. Und ich kann mich dann doch nicht mehr hinstellen und sagen, die Illuminaten haben meine Dichtung kaputt gemacht. Also das ist doch wirklich so.
Das Problem am Ende.
Du kannst doch Wissenschaft nicht anzweifeln.
Naja, du musst doch Wissenschaft anzweifeln, weil sonst wäre Wissenschaft nicht ergebnisoffen, sondern du musst halt dazu in der Lage sein, auch einem Review standzuhalten. Das heißt, bevor sie veröffentlicht wird, geht die Arbeit an andere Kollegen aus einem ähnlichen Feld mit einer ähnlichen Expertise und die müssen dann ihr Gutachten abgeben. Das ist auch nicht bulletproof. Also da gibt's auch manchmal Arbeiten, die veröffentlicht werden, die am Ende wieder zurückgezogen werden. Weil wenn es dann der breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit veröffentlicht wird oder gezeigt wird, dann kann es auch immer sein, dass im Nachhinein noch Leute sagen, Moment mal, das ist ein Fehler. Und deswegen, es gibt eine hohe Qualitätskontrolle, eine hohe Qualitätsniveau bei veröffentlichter Wissenschaft und man versucht eben mit bestimmten Prozessen sicherzustellen, dass das, was man veröffentlicht, auch reproduzierbar zu den gleichen Ergebnissen führt. Das ist da, wo wir eben angefangen haben. Ja. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen wissenschaftlichen Aussagen und den Anekdoten, die man teilweise woanders bekommt. Und natürlich ärgert es einen, wenn es angezweifelt wird und dann nur Dünnes durchkommt. Mhm. Weil aber heutzutage alle Leute mal ganz kurz bei Wikipedia nachlesen können, was Kopfschmerzen für Krankheiten bedeuten, macht es sie noch lange nicht zu einem Arzt, wie du eben gerade richtig gesagt hast.
Ja.
Also, aber das, in dem Problem befinden wir uns. Ich glaube, es ist zu wenig Vertrauen in die Institution und in die entsprechenden Expertisen und dazu, das führt eben zu solchen Problemen.
Also fehlendes Vertrauen in Institutionen, ja, definitiv. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dem Podcast auch gesagt habe, ich habe mal gesagt, dass ich glaube, dass relevante Medien oder etablierte Medien von öffentlich-rechtlichen bis alteingesessene Zeitungsverlage und so weiter wieder an Relevanz gewinnen. Also die gerade Printmedien sterben ja aus und Medienhäusern geht schlecht. Aber ich glaube, dass das alles an Relevanz gewinnen wird wieder, weil die Leute verstanden haben, dass durch KI jetzt mittlerweile auch so viel das Internet voll gekippt ist mit Scheiße und es immer schlimmer wird. Also mein Instagram-Algorithmus ist so im Arsch, dass ich dann schon nicht mehr reingucken mag, weil es gar nicht so um Fake News geht, aber das ist halt einfach nur noch Bullshit. Und ich glaube, dass sich das Internet mittlerweile, zumindest die sozialen Netzwerke, in dem jeder irgendeine Scheiße ins Internet kippen kann, dass sich das gerade selber abschafft alles. Also ich meine, Twitter ist gestorben, spätestens nachdem Elon Musk irgendwie das gekauft hat und in X umbenannt hat und bestimmte Moderationsschleifen und bestimmte Dinge da einfach nicht mehr gemacht wurden, ist das einfach nur noch ein Haufen von Nazi-Scheiße, Pornos, Fake News und KI-Müll geworden und Leute, die sich den ganzen Tag echauffieren und einen Shitstorm nach dem nächsten lostreten. So. Deswegen glaube ich, dass die Menschen, wenn sie in Zukunft danach suchen, wie man irgendwie im Angelbereich irgendwie geil was machen kann, vielleicht dann doch sich eher wieder eine Fisch und Fang kaufen oder auf Dicht am Fisch im Blog nachgucken, weil man einfach weiß, so dieser Blog existiert seit 10 Jahren oder länger und man weiß halt, es gibt einen journalistischen Kodex, an den sich echte Journalisten halten müssen von etablierten Medien und es gibt einfach Quellen, die zuverlässig sind. Ich glaube, diese Zuverlässigkeit von Quellen spielt auch mit rein, oder?
Ja, ich glaube, dass es zwei Punkte sind, die auch in der Wissenschaft eine große Rolle spielen. Das ist Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. Und ich glaube, dass früher, als unsere Väter am Frühstückstisch noch eine Zeitung aufgeschlagen haben, da gab es halt, jeder hat seine eigene Zeitung gehabt und natürlich sind auch Medien politisch beeinflusst. Aber am Ende des Tages gibt es sowas wie eine Redaktionssitzung, da bringt jeder sein Thema mit hin und der Chef der Redaktion, der sagt dann, das kommt aufs Titelblatt, das nicht und das beleuchten wir nicht weiter. Das heißt, das ist ja schon so ein kleiner Prozess, wo eine Qualitätssicherung stattfindet. Und mein Eindruck ist, dass heutzutage in den Medien das gar nicht mehr so richtig stattfindet, sondern die ganzen etablierten Zeitungen müssen mittlerweile online irgendwie ihre Artikel unterbringen und das, was die krasseste, reißerischste Überschrift hat, wird geklickt und mit den Klicks generiert man Geld. Deswegen ist aus meiner Sicht die Qualität der Medien ein bisschen schlechter geworden, aber zumindest ein Teil der Bevölkerung sucht wieder nach Qualitätsmedien, um jetzt was zu nennen. Ich lese zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung ganz gerne, weil ich der Meinung bin, dass das eine gute Zeitung ist. Ja. Da werden andere Leute jetzt irgendwas sagen, aber ich bin der Meinung, das ist für mich eine gute Zeitung mit einer qualitativ hochwertigen
definitiv,
klar. Redaktionsarbeit.
Nö, das schreibe ich aber.
Genau, und da bin ich mir sicher, dass die einen hohen Qualitätsstandard für sich selber haben, was sie reinnehmen und was nicht und aus welchen Gründen. Und so ähnlich ist es dann im Prinzip in der Wissenschaft auch. Es muss sichergestellt werden, dass da handwerklich richtig gearbeitet wurde und dass die Ergebnisse reproduzierbar sind. Wenn das gewährleistet ist, dann kann man halt bestimmte Fragen beantworten, also eine wissenschaftliche Hypothese mit zum Beispiel Ja oder Nein beantworten.
Ja.
Und das kann natürlich mein Angelkumpel der Aalangler aus der Elbe vielleicht nicht so richtig einschätzen, wenn er das daran festmacht, wie viel kleine Aale er letzte Nacht gefangen hat. Das ist kein vernünftiger, keine gute Bestandsbewertung.
Genau, aber diese Qualitätssicherung in der Wissenschaft findet ja statt.
Absolut, ja. Natürlich gibt es auch da Punkte, die nicht perfekt laufen, weil mittlerweile versuchen viele sozusagen Open Access, also frei zu publizieren. Dafür muss man Geld bezahlen. Und wenn dann Geld wieder eine Rolle spielt, gibt es auch Journale oder Zeitschriften, die versuchen Geld zu verdienen und unterwerfen dann den Artikeln einem nicht so guten Review wie andere Zeitungen. Deswegen gibt es dann nachher bestimmte Klassifikationen, was jetzt als gute Zeitschrift gilt und was nicht.
Ja, und da ist es ja auch so, ich glaube im Pharma-Bereich besonders, wo ganz, ganz viel Geld und Lobbyismus im Spiel ist, wo auch die Wissenschaft nicht einknickt oder fehlgeleitet ist. Ich glaube, da wäre der Aufschrei zu groß, aber da sind durchaus, ich nenne es mal, Studien auch mal gefärbt und auch von Firmen beauftragt natürlich, ne? Und nichtsdestotrotz wäre eine falsche wissenschaftliche Studie, die irgendwas belegt, was überhaupt gar nicht so ist, würde ja auffallen und würde für...
Gab's auch schon. Es gab KI-generierte Studien, die einfach keinen Sinn ergeben haben, die in bestimmten Journals dann trotzdem veröffentlicht wurden. Und es gibt halt auch Leute, die sich der Sache verschrieben haben und versuchen, dieser wissenschaftlichen Verpflichtung die zu unterstützen und zu prüfen, ob die Daten von den Leuten korrekt sind. Da wurden auch schon Schummler festgestellt, die sich einfach Daten ausgedacht haben und so weiter. Sowas gibt's natürlich auch.
Ja.
Aber solange man solche Prozesse auch aufdeckt und sowas einem klar wird, dass es das gibt, ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass nachgeguckt wird und dass man sich eben nicht alles erlauben
definitiv,
darf.
Definitiv, genau. Und das finde ich ja in einem funktionierenden System so, wie es ist, wichtig.
Und deswegen
muss man das Vertrauen haben. Ich finde auch einen Diskurs auch wichtig. Ne? Also ich meine, es gibt ja im IT-Bereich auch diese ganzen Open-Source-Projekte und so weiter und so fort, wo jeder in den Code einer Software zum Beispiel reingucken kann und zu sehen, das ist alles gut oder ich kann das weiterentwickeln. Und so ist es ja in der Wissenschaft vereinfacht gesagt auch.
Genau, idealerweise gibt es dieses FAIR-Prinzip, was bedeutet, dass du eigentlich alle Daten, die du benutzt für deine Studie, offenlegen musst. Also musst eigentlich alles, was du machst, gemacht hast. Jede Berechnung, jede Datengrundlage, die Rohdaten müssen irgendwo in einem Repository verfügbar sein, dass andere sich das genau anschauen können. Mhm. Und du bist offen danach. Und mit KI-Möglichkeiten ist es heutzutage auch relativ Aufwands, also ohne gewissen Aufwand könntest du theoretisch die Studien nachkochen und gucken, ob das wirklich alles Hand und Fuß hat. Und das machen natürlich die Leute, die sich nicht mit Wissenschaft auseinandersetzen, nicht. Aber sie sollten vielleicht ein kleines bisschen auch das Vertrauen behalten, dass die Leute, die das hauptberuflich den ganzen Tag machen, auch mit einem gewissen Selbstanspruch machen und dass die Qualität auch gewährleistet wird. Weil es ist nicht Forellenwillis Aufgabe, zu hinterfragen, ob die Berechnung richtig ist. Wenn er das
gar nicht. Nö, überhaupt nicht. Das finde ich auch nicht.
Und ich verstehe auch, dass es nicht jeder leisten kann. Aber dann sollten auch nicht die Leute am lautesten krähen, die am wenigsten Ahnung haben.
Das ist richtig. Es ist eine Studie veröffentlicht worden in einem Journal. Ich glaube, die kam aus Amerika, wo es um die Verwendung von Live-Echoloten geht. Und ich weiß, dass du da auch an was dran bist quasi, und das ist das letzte Fass, was ich mit dir aufmachen möchte heute. Mhm. Da habe ich KI generiert mir eine Zusammenfassung geben lassen. Also ich habe tatsächlich das ganze Paper in eine KI geschmissen, habe mir das übersetzen und zusammenfassen lassen. Mhm. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil es gerade ein Thema ist, was in aller Munde ist, ist die LiveScope-Angelei. Auf der einen Seite möchte ich gleich einmal mit dir darüber sprechen, was es so für Verwendungsarten gibt und dann über den wissenschaftlichen Teil sprechen. Also wir sollten, glaube ich, für die Leute, die sich noch nicht so ganz auskennen, damit einmal kurz erklären, welche Arten von LiveScope-Verwendung es im normalen Angelbootbereich gibt. Das ist dann einmal das klassische Vertikalangeln, wo man quasi seinen Köder sieht, sich treiben lässt oder über einen bestimmten Reich fährt und live sieht, was unten passiert. Dann gibt's das Pelagen, wo man Fische gezielt in der Wassersäule irgendwo anangelt, im Idealfall auch im Forward-Modus erst sucht, dann findet, anfährt, das Boot ganz kompliziert darüber parkt, den Köder ablässt und diesen einen Fisch, den man im Zweifelsfall eine Stunde gesucht hat, dann versucht zu fangen. Dann gibt es das Anwerfen, das heißt, man leuchtet wie mit so einer Taschenlampe durch die Wassersäule, durch das Gewässer, durch den Bereich, wo man ist, sieht vielleicht irgendwo einen Fisch und wirft in die Richtung und versucht dem dann auch den Köder vor die Nase zu werfen. Das passiert dann meistens bei Garmin, das ist der Forward-Modus. Und dann gibt es, das ist dieses Sharpshooten eigentlich, wie es auch genannt wird, ne? Im Volksmund. Habe ich was vergessen?
Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte, aber tatsächlich darf man eine Sache nicht vergessen, die Technik wird auch verwendet, um sich Strukturen anzuschauen oder um Schwärme oder sowas zu suchen.
Genau, da kommen wir nämlich noch hin, wollte ich eigentlich gleich jetzt sagen, dass man kann auch eine Live-Technik als ganz normales Echolot benutzen, ne, um einfach zu gucken, wo geht jetzt der Berg hoch. Wo liegt der Baum genau? Steht hinter dem Baum ein Fischschwarm oder nicht? Also im Prinzip das, was mir mein 2D-Sonar auch sagt, nur ich muss halt drüber fahren, um das zu sehen. Und mit dem LiveScope kann ich wie mit einer Taschenlampe auch durchs Wasser leuchten und die Strukturen um mich herum besser sehen. Mhm. Das ist es, glaube ich, vereinfacht gesagt. Du bist selber auch jemand, der das LiveScope benutzt.
Manchmal, ja.
Der es manchmal benutzt und der das auch durchaus beherrscht, auch viel besser als ich. Würdest du sagen, man fängt größere Fische?
Ja.
Würdest
also
du sagen?
Nein, man kann größere Fische fangen.
Ja, ja. Genau. Also
es gibt auch viele, die benutzen es und fangen keine größeren
Fische. Ja, genau. Also ja. Man kann, genau. Würdest du sagen, dass man auch Fische fängt, die man sonst nicht gefangen hätte?
Ja.
Würdest du, also wir antworten da jetzt noch nicht lange drauf, glaubst du, und jetzt grinden wir mal in die wissenschaftlichen Themen rein, glaubst du, dass sich dadurch nachhaltig das Fischverhalten verändern wird oder tut es das bereits schon?
Ja.
Gib mal ein Beispiel.
Naja, ich kann ein ganz klares Beispiel nennen. Ich selber habe einen See, wo ich regelmäßig angel, wo ich festgestellt habe, dass die Fische zum Beispiel das Schalten des Motors schon wahrnehmen und sich dann ablegen, damit ich sie nicht mehr sehen kann sozusagen. Mhm. Das war vorher nicht so. Das ist innerhalb von wenigen Jahren entstanden und ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit zusammenhängt, dass Leute sich über diese Fische stellen, dann eben den Gang rausnehmen und zurückschalten und das haben die gecheckt. Das heißt, ich glaube, dass das Verhalten sich anpasst und dass es halt irgendwann schwieriger wird. Und wie es immer so ist in einer technologischen Entwicklung, werden irgendwann auch die Zielfische quasi eine Reaktion bringen, um es dann wieder schwerer zu machen. Man kann sich nur vorstellen, als die ersten Twister und Gummifische rausgekommen sind, haben die Leute gefangen wie Hulle und irgendwann lernen dann die Fische, dass das vielleicht nicht mehr so eine gute Nahrung ist und es wird dann schwieriger, mit diesem Köder diese Fische zu fangen. Genauso wie die ersten Echolote, die rauskamen, diese 2D-Echolote und sowas, da haben auch schon Leute mit Fische gesucht und Fische gefunden und haben Fischschwärme gesucht und das hat ja am Ende macht es auch nicht mehr den so großen Unterschied. Die Frage ist am Ende, wo ist die Grenze dessen, was zumutbar ist und was nicht? Ne?
Geben die Fische das auch in ihrer Genetik weiter?
Habe ich selber nicht untersucht. Es gibt Hinweise darauf, dass es halt bestimmte epigenetische Faktoren gibt, also die irgendwie durch äußere Einflüsse angeschaltet und ausgeschaltet werden können, die theoretisch vererbbar sind, aber eine klare Antwort kann ich dir darauf nicht geben. Also normalerweise sind ja Fische Eherstrategen und haben ganz viele Nachkommen, die sie produzieren und diese ganz vielen Nachkommen haben nicht zuletzt den Sinn, dass sie auch auf ganz viele Begebenheiten angepasst werden sollen.
Okay, das ist interessant, weil es gibt ja auch wissenschaftlich belegt, von einer Population Fische in einem Gewässer, einer Art, einen fangbaren, vereinfacht gesagt, einen fangbaren Anteil mit der Angel fangbaren Anteil von Fischen und einen schwieriger oder schwer fangbaren
oder
nicht fangbaren Anteil von Fischen, der vereinfacht gesagt, jetzt als Nichtwissenschaftler versuche ich das mal wiederzugeben, daran liegt unter anderem, weil in der Genetik veranlagt ist, wie risikofreudig diese Fische sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben in der Vergangenheit. Das heißt, es gibt Fische, die schwimmen zum Beispiel, wir angeln immer alle auf Zander am Grund, so klassisch wird da gejiggt und im Dunkeln vielleicht nochmal auch mit einem Wobbler, aber darüber nachzudenken, dass Fische bei 10 Meter Wassertiefe auch einfach auf 4 Meter Wassertiefe die ganze Zeit rumcruisen, da angelt ja keiner auf Zander. So, und das heißt, es gibt dann, das hat Christoph, der auf dem gleichen Platz gesessen hat, wie du beim letzten Mal, er hat auch darüber gesprochen, dass man einfach jetzt Fische fängt, die man sonst gar nicht fangen würde mit der Live-Technik, weil man sie pelagisch gezielt anangelt. Würdest du das so unterschreiben?
Auf jeden Fall. Es gibt ja ganz konkrete Beispiele von irgendwelchen großen Gewässern in Skandinavien, wo lange Zeit dachte, da gibt es keine großen Zander zum Beispiel, wo es dann eine Population von großen Zandern gab. Und als diese Technik freigespielt wurde, hat man diese plötzlich auch gefangen. Deswegen kann es auch einen Einfluss auf die Fischdichte von großen Fischen haben, wenn man die jetzt zum Beispiel verangelt. Aber das, wovon du sprichst, ist im Prinzip ja, du deutest auf Selektion hin im Prinzip.
Genau.
Also, jede Fisch- oder Angeltechnik, Fischereitechnik, Angeltechnik ist selektiv. Das heißt, du hast immer nur einen bestimmten Teil der Population, die du damit erreichen kannst. Es gibt immer einen Teil der Population, die du nicht erreichen kannst, weil die halt nicht darauf beißen, weil die nachts fressen, weil sie nur sammeln und nicht jagen oder keine Ahnung. Und deswegen hast du halt immer, wenn du selektierst und diese Fische immer rausnehmen würdest, würdest du bestimmte Eigenschaften hervorheben. Es ist wie Zucht. Wenn du willst, dass der groß wird, nimmst du die schnell wachsenden Exemplare und vermehrst die weiter. Das geht dann über viele, viele Generationen. Aber das hat zum Beispiel dazu geführt, dass Dorsche in der Ostsee früher geschlechtsreif werden. Wenn du immer die schnell wachsenden, die nicht früh geschlechtsreif werden, rausnimmst, dann verstärkst du quasi die Eigenschaft, früh geschlechtsreif zu werden und nicht schnell zu wachsen. So. Und das ist so ähnlich wie bei der Livescope oder keine Ahnung, bei der Angelei insgesamt. Also du würdest irgendwann einen Effekt messen können wahrscheinlich. Aber ob das so schnell geht, weiß ich nicht, weil wie gesagt, Fische sind eben auch diese Eherstrategen und versuchen möglichst breites Portfolio an Eigenschaften abzudecken mit den Nachkommen. Es kommen dann am Ende die durch, die sich am besten der Situation anpassen.
Okay. Das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht ist das Layerscope ja auch total interessant, ne? Wenn man sich jetzt vor Augen hält, es gab von unserem gemeinsamen Freund Thomas, oder es gibt eine aktuelle Studie laufend hier in einem großen Gewässer, will ich jetzt noch nicht zu viel zu sagen, aber da ging es auch darum, dass zu wenig große Fische gefangen werden konnten mit den Netzen, die gestellt wurden, oder mit dem klassischen Angeln, mit dem Gummifisch, mit dem Jiggen und so weiter. Für die Studie mussten unbedingt auch große Fische mit einem gewissen Alter herhalten. Und diese Fische konnten dann für die Studie tatsächlich eigentlich nur mit dem Livescope gefangen werden. Und wurden auch dann.
Genau, also tatsächlich ist es so, dass es halt relativ selektiv ist, die Angelei. Ich kann, wenn ich so Fische, wie du es vorhin beschrieben hast, und es gibt halt nicht viele, die das so gut beherrschen, wie Leute wie Christoph Barra oder Freddy oder so, die können halt sich einen Fisch aussuchen und den ja im besten Fall relativ selektiv fangen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ganz dringend für eine wissenschaftliche Studie einen großen Hecht oder einen großen Zander braucht, könnte man, ohne den Beifang zu haben, mit einem Netz oder sowas, ziemlich klar diesen Fisch auch unter Umständen halt bereitstellen. Das ist aber nicht alles. Du kannst mit diesem Livescope auch zum Beispiel vor Wehren Waller zählen. Du könntest, die Möglichkeiten, die es bietet, auch aus wissenschaftlicher Sicht, sind super interessant, weil du halt ein viel besseres Bild über das hast, was unter Wasser passiert. Du kannst theoretisch Fischbestandserhebung machen. Du kannst an schwierigen Stellen gucken, wo sie die Fische aufhalten, zu welcher Zeit, und das eben auch für andere Erkenntnisse nutzen. Aber in der Angelei ist es natürlich so, dass das einfach nur ein Fortschritt der Technik ist. Das lässt sich ja so schnell nicht aufhalten.
Die Technik ist ja vielleicht sogar sinnvoll für die Hege und Pflege von Gewässern. Also das ist ja jetzt, sag ich mal so, der Standardgewässerwart eines Gewässers, wenn es genau um diese Themen geht, die ja auch auf eine gewisse Art und Weise wissenschaftlich sind, wie Krebse zählen, aber Waller zählen. Das kann ja für einen Gewässerwart auch mega interessant sein, ein Livescope zu benutzen, um zu checken, sind hier vielleicht illegale Reusenetze, sind hier überhaupt große Fische unterwegs während der Laichzeit, wo ich sie vermute und so weiter. Mhm. Also ich weiß von den Fischereibiologen aus, die sich auf Süßwasser und Binnengewässer spezialisiert haben aus unserem Dunstkreis, die lecken sich halt die Finger danach, bestimmte Erkenntnisse daraus zu ziehen, endlich mit einem Livescope beobachten zu können, was passiert eigentlich zu welcher Zeit an welchem Ort, so, ne? Mhm. Und da frage ich mich immer, ob das nicht vielleicht für diejenigen auch eigentlich interessant sein könnte, die, und jetzt kommt das nächste Thema, die jetzt auch nach Verboten schreien. Es ist ja auch ganz viel so, dass die Livescope-Angelei entweder verboten oder stark reguliert wird. Ich glaube, bei den Müritzfischern ist jetzt Stand Anfang 2025 das reguliert. Also ich glaube, in bestimmten Bereichen der Müritzfischergewässer darfst du es nicht mehr benutzen oder so, oder nicht mehr im Dunkeln oder irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube, da gibt's so, haben die Regeln jetzt nicht im Kopf, aber da wird es reguliert. Und dann gibt es ganz viele Gewässer, wo pauschal gesagt wird, jo, hier ist Live-Technik komplett untersagt.
Genau.
Ist das wissenschaftlich sinnvoll?
Das ist ehrlich gesagt noch nicht so richtig gut deutlich geworden. Also es gibt halt Studien, die das untersuchen, und die schreien das Fazit der meisten wissenschaftlichen Studien geht in die Richtung, dass man das halt noch nicht so genau bewerten kann, aber dass Livescope-Angelei zum Beispiel durchaus einen Einfluss auf die Population von großen Fischen haben kann, wenn du sie zum Beispiel entnimmst, oder dass sie auch dazu führen kann, dass Laichfische gestört werden. Es kann aber auch dazu führen, dass du eben nicht mehr so effektiv bist. Also ein Livescope-Angler fängt nicht automatisch mehr. Und da gibt's halt einige Studien, die genau das belegen, wo sie direkt verglichen haben. Es kommt dann immer auf die Fischart und das Habitat an, aber nur weil jemand ein neues Echolot kauft, ist er deswegen nicht der bessere Angler oder fängt dann nicht mehr große Fische automatisch, sondern das ist nicht so einfach dahergesagt. Und ich glaube, dass man mit Verboten, gerade in der Angelwelt, nicht immer was richtig macht, sondern eigentlich muss die Maßnahme immer dem Hegeziel angepasst sein. Was ist mein Ziel? Will ich, dass weniger Angeldruck herrscht, dann muss ich weniger Karten ausgeben oder eine größere Schonzeit haben. Damit kann ich nämlich den Fischereiaufwand quasi begrenzen. Ja. Indem ich einigen Leuten die Nutzung bestimmter Techniken verbiete, habe ich den Effekt gar nicht unbedingt erzielt, sondern eigentlich ist es auch ganz schwierig, da die Grenze zu ziehen, weil wenn du sagst, die haben einen Vorteil, den die anderen Angler nicht haben, könnte ich auch sagen, gut, dann verbieten wir Bootsangeln, weil der Bootsangler hat einen Vorteil, den hat der Uferangler nicht. Mhm. Wenn jetzt jemand teureres Tackle hat und weiter werfen kann, hat er auch einen Vorteil, den andere haben.
Absolut. absolut.
Also genau. Wo du da die Grenze ziehst, ist mir nicht ganz klar. Ist zum Beispiel 360 Grad Echo von Hummingbird okay, aber das Garmin LiveScope nicht, leuchtet mir auch nicht ein, warum das so sein sollte. Mhm. Ich muss halt eine klare Management-Empfehlung ausgeben, beziehungsweise ich muss eine Vorstellung haben, was ich erreichen will. Und daraufhin muss ich mein Management aufbauen. Einfach alles verbieten pauschal, das ist teilweise auch nur in Deutschland so, halte ich für schwierig, weil wir sehen, es gibt bestimmte Gewässer, da gibt es die Verbote nicht, da ist die Angelei immer noch super. Mhm. Ne? Und das hängt dann mit anderen Faktoren zusammen. Wir müssen immer den Bestand anschauen und schauen, was sind die Einflussfaktoren, die da irgendwie einen Einfluss haben. Und dann können wir unsere Maßnahmen festlegen.
Ja, ich finde, das, was du sagst, ist auch ganz wichtig. Man muss sich immer das Gewässer anschauen und die ganzen Faktoren beurteilen. Ne? Also die Gewässer, wo es der Fall ist, dass die Fische abhauen, wenn man Rückwärtsgang beim Boot einlegt, ist, weil die das Anparken kennen mittlerweile. Das sind aber auch die Gewässer, bei denen ich weiß, dass da Leute beim Annähern an den Spot schon ihre Echolote ausmachen und man wüst beschimpft wird, wenn man auf die Idee kommt, einen Bugmotor reinzusetzen, der dann da noch so rumsurrt, surrt und Geräusche macht, weil die Fische kannst du da immer noch fangen, nur halt mit anderen Techniken. So, ne? Und ich glaube, deswegen ist diese Pauschalisierung da ganz, ganz schwierig. Es gibt ja schon erste Studien, die du mit Sicherheit kennst. Ja. Was sagen die Studien so aus? Was kann man daraus für Informationen generieren, die vielleicht gar nicht auf ein Verbot ja, nein abzielen, sondern was sagen diese Studien aus?
Also wie so oft ist es keine klare Antwort, sondern das heißt, man muss es eigentlich weiter untersuchen, was es eigentlich für Folgen und für Konsequenzen hat. Es gibt klare Hinweise, dass ein LiveScope-Einsatz zu einer Veränderung der Fischerei führen kann. Ob die jetzt besonders schlecht oder besonders gut ist, ist halt vom Fall abhängig, was man sich anschaut. Klar ist, dass es die Angelei verändert in gewisser Weise. Weil du
die Angelei für alle oder für die Leute, die einen LiveScope haben?
Auf jeden Fall für die Leute, die einen LiveScope haben, unter Umständen auch die Angelei insgesamt, weil, und wie gesagt, da bin ich der Auffassung, dass es unabhängig vom LiveScope sowieso passiert, weil auch die Arten von Ködern, die entwickelt werden und so weiter, verändern auch alle die Angelei insgesamt. Ja, heutzutage angelt man anders auf Zander als noch vor 50 Jahren. Und das ist nicht unbedingt schlechter, es ist nur anders. Auch da wieder, also die ist meistens, kommt als Fazit heraus, dass es noch weiter untersucht werden muss, um nachher eine grundsätzliche Konsequenz daraus ableiten zu können. Ich bin aber der Auffassung, dass man das beobachten muss und dass man nicht zu schnell mit Verboten reagieren darf. Denn was verboten ist, ist ganz schwierig wieder aufzulösen im Nachhinein.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass es halt sinnvoll ist, sich immer die Maßnahme und das Ziel anzuschauen. Was ist unser Ziel und was ist die geeignete Maßnahme für das Ziel? Es kann nicht als einzige Maßnahme gelten, wir kaufen im Forellenhof in Dänemark 4 Zentner Regenbogenforellen und 6 Zentner Karpfen und das ist unser Konzept für Gewässerbewirtschaftung. Das halte ich für nicht den richtigen Weg.
Ja, das finde ich, kann man gut so stehen lassen. Also bist du auch definitiv ein Freund von nicht verbieten, also keine Verbote, vor allem oder nicht so schnell irgendwas verbieten, was, also wenn wir jetzt verbieten, mit Handgranaten zu angeln, das macht schon Sinn, so, ne? Aber ein LiveScope zu verbieten, pauschal, ist auch zu einfach. Oder würdest du da auch sagen, alles klar, irgendwie so ein, es gibt ja viele Seen, da sagen die zuständigen Bewirtschafter oder die Vereine, die da die Gewässerordnung machen, yo, der See ist gerade noch so groß genug, dass man da mit einem Bellyboot drauf kann, aber bitte keine Motoren, auch keine E-Motoren. Die meisten Leute haben aber heutzutage auch an ihrem Bellyboot einen Echolote, die dreimal so teuer sind wie das Bellyboot so ungefähr, ne? Wenn man dann bei so einem Gewässer, das ja dann nicht groß ist, wo kein großer Bestand drin ist, da sind dann vielleicht, was weiß ich, da werden die gleichen Meterhechte, wenn es Catch and Release gibt, die gleichen 10 Meterhechte die nächsten 5 Jahre immer wieder gefangen, so. Das könnte ja durchaus, oder würdest du sagen, da kann man mal in Frage stellen, ob man da mit Live-Technologie fischen sollte? Oder ob bei einem Gewässer wie der Müritz ist es wahrscheinlich einfach komplett Latte oder dem Rhein-Delta oder sonst irgendwas.
Also natürlich kann man das in Frage stellen, ob man das damit machen sollte oder dürfte oder sowas. Mhm. Ich bin der Meinung, dass ein Technikverbot schwierig ist, weil es ein Echolot zum Beispiel ist noch ein Sicherheitsaspekt für die Bootsangelei zum Beispiel.
Klar.
Und zu sagen, die Firma oder die Technik verbiete ich, aber die wieder nicht, halte ich für nicht haltbar und auch für nicht umsetzbar und nicht vernünftig umsetzbar. Ich finde, ins Regelwerk zu schreiben, dass man vor der Laichzeit irgendwie an bestimmten Stellen nicht die Zander abgreifen sollte, wenn sie besonders einfach zu fangen sind, zum Beispiel nachts, finde ich eine gute Maßnahme, weil sie eben dem Ziel angepasst ist.
Genau.
Und da sind wir wieder. Es kann trotzdem einen Einfluss haben, wenn ich jetzt Freiwasserhechte besser zugänglich mache durch die Technik. Mhm. Kann das sein, dass der Angelurlauber, der da einmal im Jahr für 3 Tage irgendwie seinen Urlaub machen will, weniger die Chance hat, diese Fische zu fangen, weil die alle schon mal einen Köder gesehen haben?
Ja.
Das halte ich für nicht ausgeschlossen.
Ja.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Maßnahme dem Ziel angepasst sein muss. Und deswegen, wenn du in einem kleinen Gewässer vermeiden willst, dass die Hechte zu doll drangsaliert werden, musst du den Angelaufwand reduzieren. Und den Leuten vorzuschreiben, wie sie auf den Hecht zu angeln haben, finde ich keinen richtig guten Weg, ehrlich gesagt.
Ja, finde ich, kann man gut stehen lassen. Ja, es ist interessant. Es bleibt interessant. Müssen wir zur Live-Technologie. Also übrigens, dieses Durchsetzen, was du eben gesagt hast, ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist eine Sache, die will ich aber auch noch mal irgendwann mit einem anderen Gast noch durchsprechen, wo es um Regeln und Gewässerordnung und sowas geht. Es ist ja alles so schwierig durchzusetzen, wenn jetzt eine Live-Technologie, so ein Live-Geber von Garmin zum Beispiel, kann ja auch 2D machen, wenn du keinen anderen Geber angeschlossen hast. So, und man kannst mit einem LVS 32 oder 34, den kannst du ganz normal im Down-Modus auch machen. Der ist dann nicht so geil wie ein UHD-Geber oder so, aber das geht. Ne? Und das heißt, ich könnte an meiner Kaiser Edelstahl oder anderen Geberstange an der Seite am Boot ganz normal auch mit 2D dann vertikal angeln. So, das habe ich ja zum Beispiel viele Jahre gemacht und ich wurde auf den Gewässern, wo es verboten ist, immer kritisch beäugt von Uferanglern, die ganz genau wussten, hier ist LiveScope verboten. So, die konnten ja, die haben dann nur meine Geberstange gesehen und gesehen, dass ich vertikal geangelt habe. Die denken natürlich, ja, die sehen ein Boot und eine Geberstange an der Seite, der angelt wahrscheinlich mit LiveScope, obwohl man das hier nicht darf. So. Und wer will das denn kontrollieren? Und das ist an der Stelle, wo du dann in einem Gewässer warst, sagst du, hast du mich abgefilmt auf meinem Display gesehen, dass das jetzt 2D, also das ist ja alles kompletter Wahnsinn und Bullshit.
Und es führt dazu, dass die Leute sich gegenseitig misstrauen und denunzieren und sich gegenseitig in die Pfanne hauen. Und das ist etwas, was wir als Angler überhaupt nicht gebrauchen können, bin ich der Meinung. Also, dass wir aufeinander achten, dass die Leute nicht Tierquälerei betreiben oder irgendwie die Leute irgendwie Fische mitnehmen, die untermaßig oder sind. Also, natürlich muss es geregelt werden.
Und auch geahndet werden.
Natürlich, aber wenn man als Gemeinschaft eben auch diesen Hegeauftrag hat, dann muss man sich der Verpflichtung ein Stück weit stellen und sich diese kritischen Fragen immer wieder stellen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass sich gegenseitig irgendwie in die Pfanne hauen und anzeigen immer so zielführend ist, ehrlich gesagt.
Was ist dein größter Fisch, den du mal mit dem LiveScope gefangen hast?
Von der Länge oder vom Gewicht oder was?
Von der Länge, bist du Skandinave oder was?
Ich nehme an, das ist ein Hecht von knapp 1,20 Meter, den ich bisher mit der Technik
gehalten. Hast du ihn angeparkt oder angeworfen?
Nee, stimmt nicht. Ich hab Wels gefangen, der deutlich größer war.
Ah, okay.
Ja. Und ich habe große Hechte und große Zander schon auf alle möglichen erdenklichen Methoden gefangen. Vom Schleppen bis über Jiggen.
Genau,
bis
hin zum. Das finde ich nämlich auch interessant, dass viele Leute, gerade auch die Profis, sag ich mal, ne, die fangen halt oft die großen Fische auch auf jede Art und Weise und auch ohne Echolot, weil sie einfach ganz andere Faktoren noch mit in Betracht ziehen als nur ein LiveScope. Aber, und das wissen wir auch beide, wenn es darum geht, für eine wissenschaftliche Untersuchung zu sagen, wir brauchen jetzt mal aus Gewässer XY von der und den Fischen mal große Exemplare und du hast einen Tag Zeit und dann liegen die nach einer Stunde im Boot, das funktioniert nicht ohne LiveScope so einfach. Das kann auch funktionieren, wenn du genau mal Lucky Punch machst, aber das sind halt Dinge, die funktionieren mit dem LiveScope besser und du fängst einfach mehr und schneller größere Fische.
Ich glaube, am Ende hängt das ganz stark vom Gewässer ab, ne? Also das Gewässer muss die Fische beherbergen, die du Fische
fangen
willst. Und unsere gemeinsamen Freunde hier, zum Beispiel Freddy und Christoph, die sind ja wirklich beeindruckend, wenn es darum geht, eben zu beweisen, dass sie nicht die Technik brauchen, um gute Fische zu fangen. Das haben sie ja sowohl bei Zander Pro schon bewiesen, als auch bei anderen. Wenn wir mit denen auf dem Boot waren, also da sieht man, da kommen noch andere Faktoren hinzu, nicht nur.
Nee, das ist auch Eier und Competition und so. Und die lassen sich natürlich auch aus der Reserve locken und provozieren. Die
sind einfach wirklich gut. Also das ist krass. Ja.
Marco, vielen Dank. Wir sind bei der längsten Podcast-Folge, die hier je aufgenommen wurde.
Das tut mir leid für die Hörer, aber ich hoffe, dass es interessant
und
unterhaltsam war.
Möchtest du irgendwas noch loswerden?
Nee, ich bin Freund von deinem Podcast. Also ich freue mich, hier zu sein. Und ich höre wirklich gerne, auch wenn ich irgendwie mal joggen gehe oder sowas, Podcasts. Und da gehört deiner auf jeden Fall oben mit dazu. Daher vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte und dass wir es mal durchgezogen haben.
Sehr gerne. Da wir nicht alle Themen abhaken konnten, die ich auf meiner Liste habe, mache ich irgendwann mal so eine Folge. Was hältst du davon, wenn wir mit mehreren Wissenschaftlern mal was machen und mit Fragen aus der Community?
Ja, würde ich auf total die cool euch,
finden. Also dann können wir zum Beispiel Thomas noch einladen und vielleicht Matze noch.
Gerne.
Oder euren frischen Doktoranden.
Lernender.
Ja, wäre vielleicht auch nochmal interessant.
Klar, also da gibt es
einige Leute. Lernender angelt doch auch, ne?
Ja, der angelt auch ab und zu mal, genau.
Ich kann sagen, also das ist, muss man sagen, Robert Allinghaus könnte man auch mal einladen.
Der ist bestimmt auch interessant als Gesprächspartner, das denke ich wohl. Der hat viel zu erzählen, ja.
Der hat viel zu erzählen, genau. Ich wollte gerade sagen, und der Draht dahin ist ja auch kurz zum Glück. Wow, krass. Krass, dass ich mit meinem Realschulabschluss so viele Akademikerfreunde habe.
Ach, das kommt ja nicht auf den Abschluss an.
Nee, kommt so nicht, kommt auf die Größe an. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Marco, wenn du nichts mehr anfügen würdest, hauen wir jetzt in den Sack. Vielen, vielen Dank für Rede und Antwort und dann bis demnächst.
Hat Spaß gemacht, danke.
Oh, war ja, das war ganz schön viel Input, oder? Ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich mittlerweile mehrere Fischereibiologen in meinem Freundeskreis habe und ich meine Fragen oftmals an der richtigen Stelle platzieren kann. Und dadurch habe ich eventuell etwas weniger krude Theorien, warum ich nichts fange. Aber ey, am Ende ist Angeln auch immer noch Angeln. Und ihr habt Marco ja gehört. Zu jedem Thema kann und will er dann halt auch nichts sagen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne in den Kommentaren auf Spotify eure Meinung da oder schreibt uns eine Mail oder via Instagram. Dort findet ihr mich immer noch als Internet-8000 oder ihr folgt dem Dicht am Fisch-Account. Was ihr auch nicht verpassen solltet, ist unser neuer YouTube-Kanal. Die Dicht am Fisch-Content-Kings haben seit 9 Jahren einen YouTube-Kanal. Ja, der wurde aber eher stiefmütterlich behandelt. Und unsere Talente liegen ja auch eher beim Angeln, Bier trinken und gut aussehen. Aber schaut mal vorbei. Wir haben in den letzten Monaten ein paar heiße Videos hochgeladen und unter anderem könnt ihr euch da die Infos und Recaps von unseren Trips nach Irland, zum Fennern in Schweden oder anderen Schweinkram angucken. Ansonsten schaut wie immer bei uns im Shop vorbei. Da gibt's einiges an Klamotten und wahrscheinlich die heißesten Zanderrucken Deutschlands, die Z1 und die kleinere Schwester, die Z2. Die sind aktuell beide lieferbar, also tut euch einen Gefallen und schenkt euch die nochmal schön zu Weihnachten. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr den Podcast mögt, könnt ihr gerne Patreon werden. Wie das funktioniert, seht ihr auf der Podcast-Rubrik auf unserer Dicht am Fisch-Website. Da könnt ihr Patreon werden und monatlich eine kleine Spende abdrücken. Ihr könnt aber auch einmalig gerne via PayPal ein bisschen Geld rüberschießen und meinen Gästen Bier und mir die Fahrtkosten zu meinen Gästen finanzieren. Ihr könnt aber auch natürlich einfach nur konsumieren, euch zurücklegen und zum Angeln fahren. Ist ganz egal, aber unterstützt gerne Dicht am Fisch, kauft bei uns ein, macht coole Sachen mit uns und teilt den Podcast und teilt unseren YouTube-Kanal. Also, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt das hier gehört auf dem Weg ans Wasser und fangt gleich ein paar dicke Bumser. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und believe in science.